Servus. Mega gut. Normalerweise sitze ich vor dem Laptop und muss hier mit meinen Jungs irgend so einen Text vom Handy ablesen und Leute begrüßen auf die Ferne. Jetzt kann man das endlich mal wieder in person machen. Richtig gut. Danke, dass ihr alle da seid. Und wir sind mal wieder, Besenwagen ist mal wieder in den zweiten Heimathafen eingelaufen, Berlin Clubhouse. Ich weiß nicht, wie lang es her ist, dass wir das letzte Mal hier waren. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Sagen danke, Rafa. Und ihr hört dasselbe Lied wie immer. Mein Name ist Bastian Marx.
Ja, Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Und wir haben natürlich einen Gast mitgebracht, wie so oft. Und ich freue mich besonders, denn ich darf Jens Vogt heute zum ersten Mal persönlich kennenlernen. Und ich habe es schon vorher gesagt, wahrscheinlich habe ich heute ein bisschen weniger zu tun als sonst. Denn ich mache mir heute überhaupt keine Gedanken, als Moderator sehr viel Arbeit zu haben und Lücken füllen zu müssen. Jens hat selber schon gesagt, er gibt eher längere Antworten als kürzere. Hi Jens, danke, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend an euch alle und danke, dass ihr da seid.
Bevor es jetzt so ganz richtig losgeht, will ich mal ganz kurz hier mit dem Tonmann abchecken, dass du alle Tonspuren kriegst. Das passt. Wundervoll. Alles klar.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Whoop. Wir haben es euch letztens schon mal angekündigt. Gerade versuchen wir alle ein bisschen mehr aus unseren Kadavern rauszuholen mit der Hilfe von einem Whoop 4.0. Wer es nicht kennt, das ist ein ganz nices, unauffälliges Armband und die dazugehörige App, die dir als Coach unter die Arme greift, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr wird da gemessen und abgefragt. Whoop ist ein Tool, um deine eigenen Fähigkeiten zu erweitern, mit einem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Wir nutzen das Teil alle ein bisschen anders. Andi zur Katerreduktion, Paul, um wirklich Leistung zu generieren und ich irgendwo dazwischen. Und Andi hatte ein ganz spannendes Wochenende mit dem Whoop in Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Berlin ist immer eine Reise wert. Freitag auf Samstag hatte ich definitiv zu wenig Schlaf und das habe ich dann bei meinen Erholungswerten auch noch bis Dienstag gemerkt. Klar, war jetzt keine Riesenüberraschung, aber da ich mittlerweile genügend Daten gesammelt habe, konnte mir auch schon eine passende Belastung wieder vorgeschlagen werden. Und ich habe dann auch dementsprechend trainiert. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich hätte sonst hundertprozentig viel mehr gemacht. Und mittlerweile ist dadurch aber meine Erholung schon wieder besser als an dem Abend vor Berlin. Nächste Woche werde ich dann auch mal versuchen, meine Belastung im Training weiter zu steigern. Ist zwar komplett bescheuert, aber der Einblick, den die Werte geben, motiviert mich jetzt irgendwie doch noch mehr, wieder fitter zu werden.
Jeder kann den Whoop anders nutzen. Zum Beispiel motiviert der Whoop dich, entweder mehr Sport zu treiben oder früher schlafen zu gehen. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre Whoop-Mitgliedschaft, wenn sie den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Shownotes.
Okay, bei Jens ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass so gut wie jeder Hörer des Podcasts weiß, wer du bist. Ich mache trotzdem mal so einen kleinen Rundumschlag, bevor wir so richtig in die Materie gehen. Jens ist 50 Jahre alt. Ich hole hier mal. Erstmal einordnen.
Ja,
du kommst aus, das kann Paul später nochmal regional besser einordnen, Dassow, Großraum Dassow, auf jeden Fall nicht Rostock, wie manchmal im Internet geschrieben steht. Und du warst 17 Jahre Profi, bist jetzt ungefähr 8 Jahre Ex-Profi und bist mittlerweile Kommentator, vielleicht sogar der erfolgreichere Podcaster als wir. Weiß ich nicht genau, könnte sein. Du bist Kinderschokolade, Kinder-Fahrrad-Instructor. Und hast eine ganz schön große Familie zu managen. Ich habe so zur Einleitung, ich habe es ja schon gesagt, eine kleine Anekdote. Ich bin selber schon über das Thema gestolpert und vielleicht weißt du es selber. Ich sage mal das Stichwort, und das ist ein ganz guter Spitzname, Chaos in a Hard Shell. Weißt du, um was es geht? Ja, ich habe heute Morgen noch kurz mit unser beider Freund Dominik Klemme gesprochen. Und fällt dir eine Dominik Klemme-Story zu Kofferpacken ein?
Naja, er war ja ein junger Mann, als er zu uns kam. Er war ja, glaube ich, bestimmt 2 Jahre bei uns, ne? Und ja, wir haben, wenn wir mal Zimmer geteilt haben, hat er mich dann gefragt, was mein System ist und was meine Ordnung ist. Und ich sage, naja, eigentlich mein Koffer ist eben eine harte Hülle um Chaos rum. Und damit ich eben nicht so als faul und unmotiviert oder unorganisiert rüberkomme, habe ich gesagt, das Genie kontrolliert das Chaos. Dinge in Ordnung halten ist nur für kleingeistige Menschen. Wer kann dagegen argumentieren? Ja? Man könnte auch sagen, du bist chaotisch. Aber ich sage, nein, ich bin ein Genie, ich überblicke das Chaos.
Aber das Gute bei Dominik ist ja auch, dass er zu Hause ja zu den Radrennen, zumindest als wir noch zu meinem Team waren, immer mit einem Wäschekorb angereist ist. Also der hatte gar keinen Koffer, sondern immer einfach nur einen Wäschekorb, wo er Sachen reingeworfen hat. Da waren auch ganz gerne mal die Sachen von seinen Brüdern drin, die bei anderen Teams gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das bei Trek dann auch noch so war. Ich hoffe nicht. Oder
pass auf, ich habe jetzt noch einen Plot-Twist. Das hast du nämlich schon vergessen. Dominik hat mir die Story erzählt. Du warst quasi so sein erster Zimmerkollege als Profi. Und du warst so ein bisschen zurückhaltend, reserviert und Dominik wusste nicht so ganz, wie er das zu werten hat und erstmal so, ich fuchte, dachte ich eigentlich so, ist so ganz locker drauf und so, und dann hast du auf dem Zimmer deinen Koffer aufgemacht und alles war mega geil gefaltet. Mega, komplett, super in Ordnung. Und er hat sich dann eigentlich nichts weiter dabei gedacht und hat dann auch so, er hatte halt so voll nur Chaos natürlich dabei. Und irgendwie so ein paar Monate später war der wieder zusammen auf dem Zimmer, du machst Koffer auf und auch komplett Chaos. Und dann hat er dich gefragt, Jens, wie war das eigentlich, als ich erstmal mit dir auf dem Zimmer war, war alles super krass in Ordnung und warum ist das jetzt eigentlich nicht mehr so? Und dann meintest du, du hast extra deine Frau das machen lassen, um ein gutes Beispiel zu geben.
Also ich fällt doch der Moment, meine Frau ist sowieso die allergrößte, die hat mir so oft den Hintern gerettet in meinem Leben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und die 6 Kinder, das ist eine tolle Leistung, ein bisschen von mir, aber eigentlich ist meine Frau die das ganze Boot am Fahren hält.
Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, erstes Rennen der Saison und dann einfach den Koffer nie ausgepackt.
Ja, genau. Das ist tatsächlich immer noch teilweise so, dass ich, ja, jetzt gerade wo du sagst, wir waren gestern in Frankfurt, Pressekonferenz für Deutschland Tour, Streckenvorstellung. Und tatsächlich steht, ich hatte ja nur einen Tag, eine Nacht, steht mein Rucksack noch zu Hause. Ja. Ich habe gerade hier die Jeans da vorhin rausgeholt. Genau.
Ja, Jungs, wie habt ihr Jens eigentlich kennengelernt? Beziehungsweise zum ersten Mal von ihm was mitbekommen?
Na, ich habe ihn über den allseits bekannten Thorsten Wittig kennengelernt. Ich weiß nicht, wie viele im Raum schon mit ihm zu tun hatten, eventuell einige. Auf jeden Fall über mehrere Trainingsausfahrten im Raum Berlin halt. Und da ist mir auch eine in Erinnerung geblieben, eine Winter-Trainingsausfahrt. Ich glaube, ich war Juniorenfahrer, 2. Jahr. Wir sind so einmal wieder rund um Berlin gefahren, also sprichwörtlich rund um Berlin. Und da bin ich neben Jens gefahren. Jens kann sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich noch sehr, sehr gut. Irgendwie Führung 35 km/h und da gab es damals noch keine Aero-Räder und Aero-Trikots. Das heißt, 35 km/h waren halt sehr, sehr schnell. Und du hast halt einfach, du hast wirklich, glaube eine Stunde lang einfach wirklich geredet. Ich habe immer nur mit Ja geantwortet auf jede Frage. Und es hat sehr gut funktioniert. Genau, also da habe ich dich zumindest das erste Mal kennengelernt. Natürlich dann bei sehr, sehr vielen Rennen und dann irgendwie bei der letzten Tour auch noch mal gesehen, was du dir so antun kannst in deinem damals schon fortgeschrittenen Alter.
Ja, also meine Kindheitserinnerungen an Jens Vogt sind irgendwie immer mit Kriterium International verbunden. Das hast du eigentlich regelmäßig gewonnen. Und jedes Mal, also da habe ich so angefangen, den internationalen Radsport so zu verfolgen, als ich so 13, 14 war wahrscheinlich. Ja, jedes Jahr gefühlt im Frühjahr Kriterium International, Jens Vogt hat das gewonnen. Dann natürlich vorher auch noch gelbe Trikot bei der Tour. Das waren so meine ersten Erinnerungen. Oder wo mir zum ersten Mal der Name Jens Vogt bewusst geworden ist. Und persönlich haben wir uns kennengelernt, das weiß ich auch noch heute, als ob es gestern gewesen wäre. Eines der prägendsten Erlebnisse eigentlich meiner Karriere. Das war nach der Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt. Im Jahr 2010. Und also ich bin nie ein guter Bergfahrer geworden und war das damals erst recht nicht. Und die Etappe war wirklich brutal schwer und ich stehe abends beim Buffet und wir waren zufällig im gleichen Hotel und wir hatten uns vorher noch nie persönlich kennengelernt. Du kamst einfach zu mir, hast mir auf die Schulter geklopft und gesagt, dass du das heute geschafft hast, da kannst du stolz auf dich sein, schwerer wird es in deiner Karriere nicht mehr. Und genau so war es. Also ich hatte in vielen schlechten Momenten immer noch daran denken müssen, dass Jens an dem Tag gesagt hat, schwerer wird es nicht und ich bin auch nie wieder ein schwereres Rennen gefahren als an dem Tag.
Das ist ein toller erster Moment. Danke, dass du die Geschichte nochmal mit rangebracht hast. Stark. Das war auch ein ekliger Tag.
Ja.
Ja, das war wirklich ein schwerer Tag.
Ich bin auch gefahren, aber ich kann mich. Aber es haben wir jetzt schon mehrmals bei uns im Podcast, dass wir Rennen zusammengefahren sind und einmal nicht. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass du da warst oder dass ich da war.
Ja. Andis Vater war bestimmt auch da.
Andis Vater war sehr sicher auch da. Also Andi hat übrigens vorhin schon eine Geschichte zu dem Friedensfahrtbild da hinten an der Wand erzählt, dass sein Vater da auch gefahren ist, sehr wahrscheinlich. Von daher.
Gut. Erstmal zum Einstieg, nochmal zum Einstieg, was wir unsere Gäste eigentlich immer fragen, hast du eine Besenwagen-Erinnerung? Bevor du hier im Besenwagen saßt, an was denkst du als erstes, wenn du an Besenwagen denkst?
Glücklicherweise war ich ein Fahrer, der nicht oft ausgestiegen ist. Es gibt ja immer diese ganzen doofen Sprüche, die manchmal Sinn machen, manchmal nicht. Einer von denen ist eben, Schmerz geht vorüber, Glory stays forever, also Ruhm bleibt für immer. Und ich bin glücklicherweise nicht allzu oft ausgestiegen, weil ich das wusste. Und,
glücklicherweise bist du lange genug gefahren, aussteigen zu müssen?
Ja, auf jeden Fall. Einmal in Flandern. Und es war unglaublich frustrierend. In der Minute, in der Sekunde, wo du in diesen Besenwagen steigst und dir wird warm, fühlst du dich so unglaublich schlecht und schuldig. Du fühlst dich wie der letzte Dreck, wie der letzte Loser auf dieser Welt. Du hast die Mannschaft im Stich gelassen.
Jede Woche, ne?
Du hast die Jungs im Stich gelassen. Denkst, du bist so ein Weichei, du bist so ein Loser. Und dann fährt der Besenwagen, ja, der bleibt ja hinter dem letzten Fahrer. Das heißt, der fährt ja immer langsam. Der kann ja nicht mal 80 fahren. Das heißt, du bist auch nach dem letzten Fahrer erst im Ziel. Ja? Und dann fährst du den letzten Fahrer, und dann siehst du da vor dir so eine Gruppette und die kämpfen sich alle durch. Denen ist auch kalt im Regen und Wind im blöden Belgien in Flandern. Und denkst du, hey, ich bin so ein Weichei. Und boah, das sind so unangenehme, schmerzhafte Momente. Und dann kommst du vielleicht noch in den Bus, dann ist noch einer gut gefahren von der Mannschaft, alle freuen sich, du sitzt dann in der Ecke und denkst, eigentlich möchte ich gerne eine Maus sein und in einem Loch in der Erde verschwinden. Also Besenwagen aussteigen war immer ganz grauselig. So, glücklicherweise habe ich mir das nicht oft antun müssen, aber für mich war das immer unheimlich schmerzhaft. Ich habe lange, lange gebraucht. 20 Mal durchfahren ist so viel wie einmal aussteigen, bis du das wieder ausgeglichen hast in deinem inneren moralischen Kompass. Ganz schlimm war das immer für mich.
Ja, zum Glück. Wir kommen noch dazu, denn jetzt gehen wir so langsam in deine Karriere rein. Warst du, ich bin heute so durch alle deine Ergebnisse gegangen, glaube ich. Einmal durch. Abnormal stark. Also wirklich, ist mir heute nochmal klar geworden, wie stark du eigentlich warst. Da war echt nicht oft Notwendigkeit für einen Besenwagen. Du hast angefangen, ich weiß nicht, 98 bei Garn, kann man da 97 schon ein Jahr als Profi zählen oder warst du da schon mal Stagiaire oder ist dieses 98er-Jahr?
97 war ich schon Profi bei einem, damals gab es noch erste und zweite Division, so wie jetzt World Tour und KT oder KT Pro. Zweite Division, halb australisch, halb tschechisches Team. ZVVZ war ein tschechischer Klimaanlagenhersteller. Giant war der australische Teil der Sponsorship. Die hatten beide genug Geld für eine halbe Mannschaft, für 6 bis 8 Fahrer, aber nicht für eine ganze Mannschaft. Also zusammen gemacht. Und habt ihr schon mal in Australien getroffen? Ich war so unschuldig, bevor ich die getroffen habe.
Dazu kommen wir gleich. Ja.
Das ist unglaublich. Und wenn ich euch die Geschichten erzähle, müsst ihr euch leider alle töten. Das kann ich leider gar nicht, auch wenn ihr alle schon 18 seid. Oh mein Gott, war ich unschuldig und lieb. Und dann habe ich Australier getroffen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Die tun Dinge, die hat noch nie eines Menschen Auge gesehen. Und die sind nicht dafür gemacht, sowas zu sehen.
Eines Menschen Auge außerhalb von Australien.
Oh, jedenfalls war das eine kleinere Mannschaft. Und dann habe ich über 1000 glückliche Umstände den Vertrag gekriegt, war dann 98 erste Mal bei den großen Mannschaften dabei.
Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem Punkt, wo ich aus den Mannschaften, in denen du gefahren bist, Fahrer rausschreibe, die ich für berühmt oder mich interessieren halte. Und dich nach Storys dazu frage. Und ich denke, bei Stuart O'Grady kannst du jetzt nichts erzählen.
Vielleicht eine harmlosere Geschichte. Also eigentlich fast einmal die Woche, befürchte ich. Ein harmloser Tag. Ey, morgen 9 Training. Jawohl, Wir haben meist bei Stuart getroffen, weil er eine schöne Einfahrt und dann konnte man in Ruhe die Räder abstellen und noch schnell Espresso holen, weil er war schon früh erfolgreich, hatte schon ein bisschen mehr Geld, er hatte schon mal eine richtige italienische Espresso-Maschine. So, also wir uns alle bei denen getroffen, trainieren gefahren. Alles noch super professionell. Und so 5 Stunden, 6 Stunden Intervalle gefahren, berghoch, bergrunter, dit und dat. Dann, okay Leute, wir nach Hause duschen, ein bisschen chillen, wir treffen uns 15 Uhr, dann gehen wir Lebensmittel einkaufen. So, wir 15 Uhr Lebensmittel einkaufen. Ah, ist noch so früh. Komm, wir sitzen hier in den Coffeeshop hier und gucken noch ein bisschen und quatschen noch ein bisschen. Okay, 16 Uhr, jetzt gehen wir Essen kaufen. So, dann ist da 17 Uhr. Oh, weißt du, ey, jetzt noch kochen. Nee, komm, wir fahren nach Toulouse, war die nächste Stadt, 15 Kilometer. Komm, wir fahren in Toulouse Abendessen. Ja, ist ja ganz unschuldig, 15 Uhr. Ja, oder jetzt inzwischen war es schon 17 Uhr. Okay, 18 Uhr, Toulouse Abendessen. Ja, dann sitzt du da, hast du ein und zwei Bier und deine Pasta und deinen Salat gegessen. Oh, es ist um 8, ey, was, um 9 macht ihr diese komische Bar da, Shea Weans, dieses Nachtclub auf. Okay, nächstes Mal guckst du auf die Uhr, 6.30 Uhr. Aber, muss man ja sagen, Leute, war vereinbart, 9 Uhr Training, da waren die da und haben am großen Kettenblatt aus der Einfahrt raus attackiert. Also, egal ob 8 Stunden Schlaf oder 2 Stunden, große Kettenblatt aus der Einfahrt raus.
Das hat er aber auch bis zum Ende durchgezogen, ne?
Ja. Und das war wirklich einmal die Woche, bis ich am Ende gesagt habe, ey Leute, hört mal, ich bin nur ein Deutscher, ich kann nicht, meine Leber ist nicht so groß. Also ich kann das mal einmal im Monat mit euch machen, aber ey, tut mir leid. Ja, ich bestehe darauf, dass ich mit dem eigenen Auto fahre. So. Dann war das so. Dann kam aber dann wieder die 6.30 Uhr Geschichte. Ich kriege kein Taxi, kannst du es abholen? Ey, das sind ja die Jungs, was willst du machen? Na klar, stehst du auf und holst die ab. Also da waren einige, die wollten auch dazu wie Stuart machen und die sind aber direkt so piep, 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 piep beim Rückwärtsgang und Vertragsende und nach Hause. Also das war verrückt. Oder auch eine schöne Geschichte. Ich komme dann abends zum Barbecue an, dann sitzen wir da am Pool von einem Gredi rum und ich so, ey, da ist ja eine Krabbe drin. In eurem Pool ist eine Krabbe. Und die, boah, ey, die muss irgendein Idiot heute geklaut haben in der Lebensmittelabteilung. Verstehen, wie das passieren konnte. Ist mir völlig unklar. Da hat eine lebendige Krabbe geklaut, in meinen Pool geschmissen. So eine Idioten. Ich so, ja, alles klar.
Ja, da habe ich auch in der einen oder anderen Nacht mit Dominik Klemme schon ein paar Stuart O'Grady-Geschichten gehört, die man hier nicht erzählen kann. Aber die sind echt alle so, ne? Also die, ja, die es dann schaffen. Wie du schon sagst, der eine Teil muss wieder nach Hause fahren und der andere Teil
und O'Grady, ist stark genug. Der konnte Alkohol trinken, wie ein Fisch Wasser trinkt. Ich war mal mit ihm in der Bar und ich glaube, ich hatte irgendwie gerade ein gutes Ergebnis, ein Rennen gewonnen. Ich gebe einen aus. Ich also Drinks geholt, stehen da 5 Leute, Stuart hier, ich stehe hier und noch 2 oder 3 auf der anderen Seite. Ich kriege die Drinks, gebe ihn an Stuart, weiter, drehe mich um. Stuart, das leere Glas gehabt. Wieso gibst du ein leeres Glas? Ich will es mir verarschen. Okay, noch eins. Zack, war das wieder leer. Da hat er 3 Mal gemacht. Aber er stand immer noch wieder eins. Es war echt verrückt mit dem.
Die Leute nutzen ihre Kraft unterschiedlich, ne? Du zum Ausreißen.
Genau.
Stuart für Katerprophylaxe. Wir sind immer noch bei 98 Grad. Ich habe O'Grady, Buxted und Boardman aufgeschrieben. Fällt dir zu einem von den anderen noch was ein?
Klar. Magnus Buxted, 1,95, großer Schwede. Ja. Und kommt zu mir. Und der war ja Schwede, ne? Der konnte Englisch sprechen mit dem Waliser Akzent, mit dem britischen Akzent, englischen, amerikanischen Akzent und südafrikanischen Akzent. Kommt zu mir, ey Jensi, du hast dieses Gartenhäuschen hinten bei dir in deinem kleinen Häuschen. Ja. Ist da Platz? Ich so, ja, was willst du machen? Naja, meine Eltern kommen und ich muss meine 3 Motorräder verstecken. Weil Bugs natürlich keinen Führerschein hatte von Motorrädern, aber er hat 3 Stück gehabt. Also haben wir die dann alle zu mir rübergefahren, in mein Gartenhaus gestellt. War sehr eng, reingequetscht. Und Magnus Buxted.
Das war wo?
Da waren wir noch in Toulouse. Einfach so 20 Kilometer südlich. Wir lebten in La Bate sur Lez. Lez war der kleine Fluss, also La Bate am Fluss Leze. 31, 860. 30 Jahre, Uzong, Sorsant, La Bate sur Lez. Im Pass de Murier Set. So eine Sackgasse, Murier waren Brombeeren, Nummer 7. Da habe ich gewohnt. Damals war nicht ganz so viel Internet. Da hast du echt nur Briefe geschrieben und Postkarten und so damals. So alt bin ich schon. Und jedenfalls, das war Maggie. 3 Motorräder gehabt, kein Führerschein. Und weil wir ja die Jungs sind, zusammenhalten, ist er dann mal irgendwo da weggerutscht. So, ey, da Max, er hat so ein Pech gehabt, der wollte ans Telefon rennen, ist die mit seiner Latschen die Treppe im Haus runtergestürzt. Nee, der ist mit seinem scheiß illegalen Motorrad gestürzt. Was kannst du denn keinem sagen? Du musst jetzt zusammenhalten.
Naja.
Ja, genau, also jetzt, ich würde mal kurz einhaken, weil mich würde mal interessieren, wie du nach Frankreich gekommen bist. Und vor allem von wo? Aus Berlin oder bist du aus Dassau darüber? Und wie war dieser Kulturwechsel für dich, auch sprachlich und so? Jetzt wird es gerade ein bisschen ernst, Entschuldigung.
Das ist gut. Also, ich war in diesem kleinen halb-australisch-halb-tschechischen Team. Und das fiel dann ja auseinander. Das ist auch eine Geschichte für sich, wie klein und bekloppt die Welt ist. Jedenfalls war dann absehen, dass das Team fällt auseinander. So, jetzt waren da zwei talentierte Australier bei, die gute Chancen hatten, bei dieser französischen Mannschaft unterzukommen. Und der ehemalige Nationaltrainer von Kanada, der war Franzose, wurde Trainer in dem Team. Und mein Coach kannte den. Und über diese Ecke, hey, ich kenne den, du nimmst den und den, nimm mal den alten Deutschen, oder ich war schon 27 damals, für Neoprofi war das damals alt, nimm mal den mit. Und dann bin ich rübergeflogen bei am Start von Paris Tours und habe dann unterschrieben. Und bin dann im Dezember ins erste Trainingslager. Vorher 3 Wochen Sprachkurs gemacht. Gleich hier um die Ecke, ich habe hier früher gewohnt. Rodenbergstraße 31. Das ist am S-Bahnhof Schönhauser vorbei. Nächste Straße nach rechts rein, irgendwo ist das da hinten. Und da war auch gleich ein Sprachstudio. Da hast du Französischkurs gemacht. Und dann meinte die, du hör mal zu, hast ja nur einen Jahresvertrag. Auch noch eine schöne Geschichte. 17.200 Euro war mein Jahresgehalt. Ein Einjahresvertrag für 17.200 Euro vor Steuern. Und ich hatte schon ein Kind damals. Und dann meinte die, du, wir würden gerne, dass du in Frankreich lebst, dass du also die Sprache, die Kultur übernimmst und wir sprechen hier Französisch und so. Und meine Frau, ich kann sie gar nicht genug loben. Ich hatte auch ein Angebot von Agroadler für das 3- oder 4-fach an Geld. Ich hätte in Deutschland bleiben können, kleinere Mannschaft, leichtere Rennen, mehr gewinnen. Aber meine Frau dann, du, wenn du das möchtest und daran glaubst und das wichtig ist, dann mach das. Wir haben also unsere kleine Bude, unsere kleine Zweiraumwohnung aufgegeben. Sie ist zurück zu den Eltern ins Haus. Und ich habe dann meinen dunkelblauen Opel Astra Kombi vollgepackt mit Mikrowelle und Fernseher und Bettwäsche und Laken und Nudel und Pasta-Reserven und was nicht alles. 3 Räder obendrauf und bin dann von Berlin 1800 Kilometer runtergefahren. Bin bis Freiburg gefahren, habe bei Michel Rich zu Hause geschlafen, alter Kumpel von mir. Und dann nächsten Morgen weiter nach Toulouse. Habe dann nach 3 Wochen bei O'Grady im Keller erstmal gelebt, weil... Kannst du dir ja vorstellen, du kommst da nach Frankreich und sagst, okay, ich möchte gerne eine Wohnung oder ja, mit den anderen beiden Neoprofis haben wir uns halt ein Haus gemietet. Die, ja, okay, dann brauchst du, wenn du ein Haus mieten möchtest, brauchst du eine Bank-Account, also eine Bankverbindung und eigentlich einen Nachweis, dass du 3 Monate lang bezahlt wurdest. Konnte ich ja nicht. Gehst du zur Bank, die sagen, ja, wenn du ein Konto öffnen willst, brauchst du eine Adresse. Ja, dann mussten die alle bürgen für uns, und aber so kam das dann eben. Also über 3 Ecken viel Glück gehabt, dass ich da in Frankreich gelandet bin.
Und der Grund, nicht zu Agroadler zu gehen, war, dass du dann da so die Richtung Tour de France Ziel hattest oder internationalen großen Radsport?
Also Höhepunkt meiner Amateurkarriere war 94 mit dem Amateur-Gesamtsieg oder Amateur-Weltcup-Sieg. So. Und damals gab es ja nur Team Telekom in Deutschland. Die waren fast so was wie ein inoffizielles Nationalteam von Deutschland, und die wollten mich 2 Jahre lang nicht. So. Und dann, also 1996 war eigentlich verlorene Jahre, wenn man den Profibereich betrachtet. Dann kam 97 das kleinere Team, dass ich erstmal zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen konnte. Und ich habe damals dann auch mit zu vielen Leuten geredet, die den Sprung nicht gewagt haben, die Chance hatten. Ja, ich weiß gar keinen Namen nennen, aber ich habe einen Fahrer gesehen, der stand im Stasier-Trikot bei PDM. Mit Delgado, John Kelly, Craig LeMond. Und sagt, nee, ich will noch einmal WM und Olympia fahren, ich nächstes Jahr. Er ist nie wieder Profi geworden. Der stand im Trikot mit Delgado, mit John Kelly und Craig LeMond bei PDM, als sie das Team Ineos damals waren. Ich weiß nicht, ob jemand PDM kennt.
Nachgucken wir das mal.
und dann dachte ich, und der redet bis heute so. Und ich denke, oh nee, das kann ich nicht. Und also ich wollte es wenigstens einmal probieren. Und wenn es schief geht, kann ich sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles gemacht und ich war nicht gut genug. Aber hinterher dann leben und sagen, ich war zu feige. Ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Ich kenne mich selber, ich wäre einfach ein scheiß Mensch geworden. Ich wäre ein schlechterer Vater, ein schlechterer Ehemann geworden, weil ich immer diesen Frust in mir gespürt hätte. Und dadurch habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich schmeiß alles rein, diesen bekloppten, billigen Einjahresvertrag. Und ich will es wenigstens einmal probiert haben.
Das war verdammt schlau.
Unterstützung meiner Frau.
Jo, 99, also nur ein Jahr quasi in diesem Verbund, aber 99 übernimmt dann Crédit Agricole einen ganzen Haufen von euch, ne?
Mhm.
Ist das auch wieder eine Fusion gewesen oder einfach?
Genau, das war so, dass GAN, die waren schon lange Sponsor vor, die wollten eigentlich aufhören. Und Crédit Agricole sagte, ja, wir können oder wollen eigentlich erst ab dem nächsten Jahr anfangen. Wir hatten ein Jahr zu überbrücken. Und dann hat Roger Léger, der Sportleiter damals oder der Direktor, beide zusammengesetzt und gesagt, ey, Leute, ich habe ein Jahr, ich kann die Mannschaft nicht zusammenhalten, ein Jahr ohne Sponsoring. Und dann hat eben GAN gesagt, okay, wir machen länger bis zum letzten Tag Tour de France und der Montag nach der Tour de France übernimmt Crédit Agricole. Dadurch war das dieselbe Mannschaft, identisch, nur eben Trikots und Farben haben sich geändert. Und ich war ja auch 6 Jahre bei denen.
Und da kennt man dich dann auch erst, also so, auch ich als Radsportfan, Crédit Agricole, Jens Vogt, das passt auf jeden Fall zusammen. Und da ging auch die Kriterium International Saga los.
Stimmt.
Direkt im ersten Jahr, oder?
Genau, 99, genau, war mein erster Sieg. Und was so schön war, es war das immer letzte Märzwochenende. Und meine Mutter hat am 28. März Geburtstag. Und dann habe ich dann tatsächlich Blumen gewonnen. Und meine Eltern sprachen ja auch null Französisch. Damals war das Kriterium noch unten in Avignon. Wunderschöne Stadt, alte Papststadt. Gab aber eine Zeit mit 3 Päpsten in Europa. Und einer von denen saß damals eben, doch tatsächlich.
Ja, ich glaube es dir.
Und einer saß eben in Avignon. So, und dann ich natürlich in meinem Zimmer gesessen, Bett, Beine hochgelegt, meine
Andi,
Eltern.
Wo die anderen zwei? Wo die anderen zwei?
Ich denke, einer in Rom.
Und einer in England, weil der englische König hat seine eigene Kirche geschaffen, um sie scheiden zu lassen. War irgendein Heinrich. Heinrich der 8. oder der 5. vielleicht, einer von denen. Um sie scheiden lassen zu können, hat seine eigene Kirche kreiert, seinen eigenen Papst und dann durfte er sie offiziell scheiden lassen.
Wir bleiben in diesem Thema.
Genau. Jedenfalls, meine Eltern abends schön Cappuccino getrunken da, in Nîmes da an der alten Stadtmauer lang gelaufen. Nächsten Tag dann war ich Zweiter im Zeitfahren und meine Eltern so, damit habe ich allerdings gesamt geworden, aber das haben die ja nicht verstanden, die kamen französisch sprachen. Und da schien ja, ey, wir sind ja alle so glücklich, wieso flippen die alles raus? Die waren nur Zweiter im Zeitfahren, das ist ja ganz in Ordnung. Aber und dann kam eben Gesamtwertung und Gelb und dann haben meine Eltern gesagt, oh mein Gott, er hat das Ganze gewonnen. Und dann gab es den Blumen von meiner Mutter an ihrem Geburtstag.
Ich habe mich dann so mit der Zeit, so mit den Jahren, die ich so durchgegangen bin, gefragt, wie war dein Gefühl, da hinzufahren jedes Jahr? Weil es muss ja einen Riesenspaß gemacht haben. Das war ja wie dein Heimrennen. Also auch wenn du es nicht gesamt gewonnen hast, hast du dann wenigstens Zeitfahren gewonnen oder so oder eine Etappe gewonnen eigentlich. Das war dein Rennen irgendwie, ne?
Ja, also nach meiner Erzählung habe ich 65 UCI-Rennen gewonnen. 10 alleine davon waren im Kriterium mit Etappen und Gesamtwertung und so weiter. Und ich weiß nicht, ob wir zwei... ich hatte ja kein spezielles Talent. Ich war kein toller Sprinter, kein toller Zeitfahrer, kein toller Bergfahrer. Ich war in allem halbwegs okay. Ich hatte einen großen Motor und diese Sehnsucht zu gewinnen. So. Und manchmal musste eben gucken, welche Karten hat das Leben mir gegeben. Ja? Und mit diesen Karten muss ich das beste Spiel spielen, das ich kann. Es hilft mir nicht zu gucken, aber der Cancellara hatte die beste Karten oder der Sagan. Die Karten habe ich nicht. Ich habe meine Karten. Was mache ich damit? Ja? Und für mich war alles gut, was den Tag scheiße macht. Schlechtes Wetter, Wind, Regen, miese Bedingungen, blöde Straßen, alles was eklig und war. Das hat das Rennen für mich gut gemacht.
Ja, bei dem Rennen ja besonders die frühen Startzeiten. Ne? Weil war immer nochmal Uhrenwechsel und so, also Uhrzeitwechsel. Ich bin es mir auch ein paar Mal gefahren, das war echt immer sehr unangenehm. Und du hast ja immer die Morgens-Etappe gewonnen, wenn alle noch geschlafen haben. So
ganz halt. Genau. Ganz genau. Da war Zeitumstellung. Du hast genau, du hast um 5 Uhr Pasta gegessen und warst um 8 Uhr im ersten Morgengrauen und leichte Regentropfen am Start. Und da war das Kriterium auch immer so, links stand Ende neutral, ja, Kilometer 0. Und in der Tat, 30 Meter daneben, rechts stand Bergwertung, 1,5 Kilometer. Und ich erinnere mich so, ja.
Das erinnert mich auch an die Story von O'Grady. Wenig Schlaf, morgens 9 Uhr groß Platten.
Genau.
Ja, genau, die haben mich hart gemacht. Das war die Vorbereitung dafür.
Ich stelle mir so vor, wie jetzt dein Gesicht auf so einer Cornflakes-Packung ist bei den anderen Fahrern morgens um 7:30 Uhr, die so anstrahlst.
Jens, ich habe aber gerade nochmal nachgelesen. Wie kommst du auf 65 UCI-Siege? Weil bei Pro Cycling Stats stehen 60.
Vielleicht zählen die nicht alle. Ich hätte gedacht, es sind 65. es wird eine Weile dauern, über alle nachzudenken. Zum Beispiel ein Rennen, das die wahrscheinlich nicht haben, ist Sebnitz. Sebnitz, kleiner Ort irgendwo bei Chemnitz. Warum ich das Rennen so sehr mag, ist, Eddie Merckx ist dort in der Siegerliste. Und mein kleiner Pupsname ist irgendwann 30 Jahre nach Eddie Merckx ist er auch bei Sebnitz dabei.
Aber das ist ein UCI-Rennen? Nee.
Wie bitte?
Sebnitz ist ja kein UCI-Rennen.
Ich dachte doch damals. Also ich glaube, es war kein Einladungsrennen damals. Es war jetzt natürlich keine World Tour. Aber ich glaube, es war tatsächlich ein Radrennen. Also ich meine, es war ein Radrennen. Ich meine, es war ein richtiges Radrennen. Das wollte ich sagen.
60 und 5 mal Sebnitz.
Okay.
Okay, wir gehen kurz durch die Namen bei 6 Jahre Crédit Agricole. Mhm. 6 Jahre Crédit Agricole. Definitiv nicht zu jedem eine Story, aber...
Chris Boardman. Ganz kurz.
Machen wir da weiter.
Chris Boardman hat mal gesagt, soll ich übersetzen oder in Englisch? Egal, ich kann es übersetzen. Er sagte, Jens, es ist immer besser, du bist am gebenden Ende des Schmerzens, als am empfangenden Ende des Schmerzens. It's better to be at the giving end of pain, than to be at the receiving end. Was er damit sagen will, ist, ob du an 10. Stelle vorne fährst oder 5. letzter, beide fahren meinetwegen 350 Watt, aber der vorne Top 10 fährt, dem tut es nicht so weh. Aus welchem Grund auch immer. Aber das ist einfach mal ein Fakt. Top 10 fahren, dieselbe Wattzahl tut nicht so weh, als wenn du hinten da schwingst wie ein Guppi im Wind und fährst dieselbe Wattzahl wie der da vorne. Trotzdem denkst du hinten, ich bin so schlecht, ich kann nicht mehr, ich gehe gleich fliegen. Boardman.
Ich hätte gerne auch so eins.
wir bräuchten noch eins.
Ganz ehrlich, wir müssen irgendwann mal so ein Buch machen, ne? Ich meine, es gibt ja jetzt einen Philosophen im Radsport, aber solche Sprüche, ganz ehrlich, Radsportler sind gute Philosophen, weil Schmerz und so weiter, das ist einfach das
aber
Thema.
Aber eher die ältere Generation. Ich glaube, bei der Jüngeren findest du das dann nicht mehr so.
Aber nee, dafür ist es Work-Life-Balance.
Ah ja. wir haben Thor Huschoft, Cedric Vasseur, Bobby Julik hast du da endlich getroffen, Jonathan Waters, Christoph Moreau, das ist eigentlich mein Gesicht von Crédit Agricole, so ein bisschen noch mit der Zunge raus beim Zeitfahren. Haben wir eine Christoph Moreau-Story?
Ja, da war er aber, glaube ich, noch nicht bei uns. Tour de France, neutraler Start, in die Berge. Ja, und irgendwann mitten in der Tour, alle schon voll eigentlich in der Kette. Ja, und er denkt, ey, mach langsam. So, ihr fährst dieses Tal entlang und ähnlich wie im Kriterium sieht das Schild die Pariel und wirklich gleich daneben Grand Prix Montagne 42 Kilometer den bekloppten Galibier und Telegraph und wie ich so auf das Schild gucke sehe ich hinten Moreau klack, 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 klack runter und im Stehen attackiert 42 Kilometer Bergwertung und die attackiert bei Kilometer 0 und dann irgendwie war noch Lance Armstrong da hinterher gefahren und die Schleckbrüder und das Rennen ist explodiert in 1000 Teile und zum Glück war ich immer so ein halbwegs okay Bergfahrer, dass ich die Zeitlimit geschafft habe. Aber ich dachte, oh nein, bitte tu mir das nicht an. Und ich so, jawohl, jawohl.
Oh. Warst du dann da gebendes oder nebendes Ende?
Da war ich tatsächlich am empfangenden Ende des Schmerzes. Lange, lange Zeit des Tages war ich dann am
Receiving. Du hast nicht schnell genug geschaltet da.
Genau.
Ja. Jo. Es ging dann 2004 bis 2010 auch wieder richtig lange zu CSC, was dann Saxo Bank wurde. Und es sind auch wieder sehr illustre Namen hier drunter. Ein paar, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die ich nur aufgeschrieben habe, weil ich irgendwie ein Fan von denen war. Aber Kurt Asle Arvesen, Bartoli, die Schlecks, Sastre, Basso. Ich habe Jakob Piel aufgeschrieben, denn ich war irgendwie immer ein Jakob Piel-Fan. Und Cancellara, Klemme, Vogelsang, Morkow.
Leute, die man heute noch kennt.
Linus Gerdemann, aber.
Linus hatten wir auch da.
Nur ein Stagiaire, ne?
Stagiaire, nee.
Oder? Ein Jahr, oder?
Der ist auch,
ich glaube, der ist noch ein Jahr mindestens gefahren. Der hat ja. Eine Tour de Suisse gewonnen.
Ja, und dann.
Und dann hat er irgendwie sich auf Vertrag. Vertrag hat er sich dann gekauft und ist dann zu HTC, glaube ich, ne?
Ja, genau. T-Mobile noch und dann.
Ach, die hießen da noch? Genau,
noch,
die
hießen
noch
T-Mobile.
Gleich HTC.
Ja. Okay, T-Mobile ein Jahr. Tour hat er auch als T-Mobile-Fahrer noch gewonnen, oder?
Und Tour de France-Etappe auch, oder?
Ja, ich glaube, das war noch
T-Mobile. Ja, Tour de France, glaube ich, T-Mobile und dann die Deutschland-Tour war dann HTC. Ja.
Kann sein, ja.
Ja, welcher Name hat geklingelt? Ich hoffe, Jakob Piel.
Pielecke. Oh, da habe ich eine Geschichte, werdet ihr nicht glauben.
Ich wusste, dass das so läuft.
Ich komme da ganz nagelneu dahin, ja. Und Bjarne war keiner für Smalltalk. Die hat wenig geredet, aber anscheinend jedes Wort 10-mal durchdacht. Also war jedes Wort, was er gesagt hat, war echt wichtig, du musstest zuhören. So, er die große Willkommensrede gehalten, ja. So, nach dem Motto, liebe Jungs, ich möchte euch auch aus euch nicht nur bessere Radfahrer machen, auch bessere Menschen, ja. Und dann hat er diesen Motivationstrainer, den Ex-Soldaten da, den B.S. Christensen gehabt, der noch was gesagt, so, und dann Bjarne kommt da so zum Abschluss, ne, und er sagt so, okay Leute, hier ist ja dann der Plan für die Woche, wenn da Dinner steht, ist es okay, geht dann auch noch, wir waren in so einem Club La Santa, so ein, wir sind eine Art Robinson-Club, Club La Santa, die Ideen gehen ja öfters hin auf Lanzarote. Wenn da Dinner steht, dann ist okay, wenn ihr nach einer Sportbar geht, könnt ihr ein Bier trinken, aber um 10 Uhr ins Bett. Wenn Dinner Party steht, steht da Party, dann machen wir, wie wir wollen. Und eine einzige Regel, ich dann so, jetzt kommt's. Eine Regel, sagt Bjarne Ries am Ende, nach anderthalb Stunden, philosophischen Talk, no smoking in public. Und dann komme ich ins Zimmer mit Jakob Piel, der auch noch Storm hieß, der wurde ihm angekündigt, Jakob Storm Piel, so wurde ihm angekündigt. Und er so, ey, Feuchti, kannst ein Geheimnis behalten? Ich so, ja, ja. Holt dir die Zigarette raus, du rauchst die Zigarette. Gerade eine Tui-Klappe gewonnen vor 6 Monaten. Ey, kannst ein Geheimnis behalten? Und hol die Zigarette raus. Ich so, scheiße, ey. Ich dachte, hier ist meist das professionellste Team der Welt. Und da raucht ihr einfach heimlich im Winter.
So war es gewesen.
Tour de France war früher auch nur eine RTF, ne?
Ja. Ganz genau. Aber zu meiner Zeit hatte der Kilometer 1300 Meter gehabt. Hier so mit 1000 Meter wie heute, so ein Scheiß haben wir früher nicht gemacht. Da war der Kilometer, war 1300 Meter. Da waren aber für richtige Männer damals.
Jeder Kilometer oder der letzte?
Jeder.
ja, ich habe es bei Credit Agricole ja jetzt eigentlich schon vergessen, aber da hast du Bobby Julie kennengelernt. Und wer es noch nicht weiß, auf jeden Fall dann mal in den Podcast reinhören, auf Englisch, Bobby und Jens. Ihr seid dann befreundet geblieben eine ganze Weile lang, ne? Also, keine Ahnung, hat das da schon gefunkt oder?
Ja, Bobby und ich, wir haben schnell erkannt, dass wir eigentlich uns gut verstehen. Erst einmal, glaube ich, haben wir uns in Paris-Nizza 98 gesehen. Ich mit meinem, ja, inzwischen bekannten, furchtbar schlecht bezahlten Einjahresvertrag immer da vorne rumgeeiert und versucht, irgendwie jedes mögliche Top-Ten-Ergebnis zu kriegen, das ich kriegen konnte.
Hast du auch geschafft.
Und Bobby Julie kam nicht von meinem
Junge. Alle Top-Tens hat
er gewollt. Ja, Junge, du bist gut, ich sehe das. Aber bleib doch mal ruhig, du zappelst dich rum, du machst alle nervös, bleib mal ruhig. Ich kann nicht, ich habe einen Jahresvertrag, ich habe noch genau 8 Monate. Ja, und ich brauche einen neuen Vertrag, ich muss. Und so kamen wir ins Gespräch und dann war es hier lange Jahre Tradition, dass ich Paris-Nizza habe ich denn den Sonntagabendflug immer geändert auf Montagflug, habe Sonntagabend bei Bobby geschlafen, wir sind immer Tex-Mex essen gegangen. Haben da 2 Tequilas oder 2 Cervezas getrunken und haben Tex-Mex gegessen und dann habe ich bei ihm geschlafen. Und das ging so weit mit Bobby Julik, dass seine Frau Angela sagt, hey Bobby, was macht deine zweite Frau? Das war tatsächlich so. Und einmal, da waren schon im Trainingslager, ich kam ein paar später, weil ich aus Australien für Toten Ander kam. Und wir kamen 1-2 Tage später und Bobby sitzt dann beim Frühstück. Ich komme nicht zum Frühstücksraum und Bobby sitzt mit dem Rücken zur Tür und macht direkt so. Und die am Tisch, ey, das war jetzt aber unheimlich. Hast du das gemerkt? Und Bobby, ich glaube, ja. Also wir sind tatsächlich Seelenbrüder. Wir sind wirklich, ich glaube, muss ich echt sagen, mehr als Freunde, wir sind wirklich Seelenbrüder.
Ja, das dachte ich mir schon so. Deswegen habe ich nachgefragt. Okay, letztes Team. Von 2011 bis 2014, Leopard, was dann Leopard Track, Radio Shack und Track Factory Racing noch wird, also quasi jedes Jahr einen neuen Namen, aber immer das gleiche Team. Wir fahren mit, Jens fährt mit, Daniele Benatti mit Linus dann auch wirklich nochmal und Giacomo Nizzolo mit Vagi, mit Fabian Wegmann, George Bennett ist da schon gestartet. Da überschneiden, in dem Team überschneiden sich dann auch wirklich so ein bisschen die Generationen. Da ist Bob Jungels drin und so. Und ich glaube, da gibt es die Story, dass Bob Jungels irgendwie halb so alt wird wie du an einem Teamabendessen. Und genau. Trotzdem ist noch Klödi und Chris Horner in dem Team. Also da war wirklich bunt gemischt.
Ja, war es wirklich, weil es gab bei deinem Zusammenschluss, wir haben 2011 Team Leopard gehabt. Und der luxemburgische Chef, Becker, der hat es alles nicht so richtig so gefallen, wie er das wollte. Und dann gab es den Zusammenschluss mit Lance Armstrongs alten Team. Also die waren ja dann Discovery, dann wurden sie Radio Shack und dann gab es eben diesen Zusammenschluss, weil hier unser Luxemburger hatte eben ein bisschen Geld und die anderen hatten eine Lizenz und dann haben wir uns irgendwie da zusammengetan und tatsächlich mit Chris Horner und Klödi in einer Mannschaft gefahren. Und Horner, der war wirklich, der kam echt aus den Bergen, glaube ich. Der kam so ein bisschen vom Land. Ich habe selten einen erlebt, der ein Rennen so gut lesen konnte wie er. Und das ist auch so passiert, wie er es vorhergesagt hat. Aber so, Jens, it's a hard stage. This mountain, dieses hat er andauernd gemacht. Und wie oft hat seine Frau einen Hamburger ins Zimmer geschmuggelt für ihn? Ey, Ich glaube, selbst was die Vuelta gewonnen hat.
Ja, das, da habe ich auch noch Andorra, das war Schneeregen, berghoch und alle am Limit. Und er fährt hinten zum Mannschaftswagen und lässt sich, glaube ich, erstmal irgendwie so eine Fünferpackung Snickers rausgeben.
Andorra, ich war auch im Elf hinten. Snickers und Cola.
Und danach der Etappe wirklich auch, also haben wir ja auch gesehen, diese Burgerpackung, die dann ins Hotel geliefert wurde.
Ja.
War komplett absurd. Also das Gegenbeispiel zu dem, was man jetzt jungen Menschen mitgeben würde. Wie man sich als Sportler ernähren soll, als Sportlerin. Ja.
Genau.
Ich habe extra nochmal die besten Namen aus deiner Karriere rausgeschrieben für Paul. Er ist nämlich ein großer Namensfan. Für mich waren die drei, also die Top 3 waren Jay Sweet. Fand ich gut.
Gibt's den wirklich?
Ja. Jo, J. Zucker, Commonwealth Bank Winner. Oh, da habe ich auch eine Geschichte. Haben wir noch Zeit?
J. Zucker,
haben wir noch Zeit? Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Also deswegen.
Ja, das stimmt. Also, ich schreibe mir das auf. Ne? Haben wir noch Zeit? Ist der Folgentitel auf jeden Fall.
Naja, ihr könnt ja sagen, nee, du quatschst zu viel. Wir müssen, so, Neopro.
Du musst die Leute fragen, ob die noch Zeit haben.
Ja, also wo kam der her? Australien.
Australien, die Geschichte bringt euch zum Lachen. Marcel Groner war, glaube ich, Dritter im Zeitform bei der U23-WM. Anne Dunne mal. Jay Sweet und ich, wir drei, alle Neoprofis, alle kleine Verträge, also haben wir ein Haus zusammengemietet, so ein Bungalow-Stil. Also Bodenplatte, drei Schlafzimmer, jeder eins. Und Wohnzimmer haben wir und Küche haben uns geteilt zu dritt, okay? So, ich habe dann im April die Etappe in der Baskenlandrundfahrt gewonnen. Erster Sieg für unser Haus, für unser Neoprofi-Haus. Ich so, Doppeltappe damals, ja, den ganzen Tag irgendwie 8 Grad und Dauerregen. Ich gewinne morgens die Halbetappe, nachmittags im Zeitfahren noch zu Ende gefahren und dann nach Hause. Ich sag, Leute, erster Sieg fürs Haus, komm, wir gehen essen, ich gebe einen aus. So, typisch australisch, ey, guck mal, schon 9 Uhr abends, da die Disco macht auf, gehen wir hin. Ich so, okay, wir also in die Disco gefahren und ich habe auch schon vorher gesagt, Leute, ich, so lange kann ich nicht machen, ich bin müde, ich habe auch 2 Radrennen gefahren, die ganze Zeit im Regen, ich bin eigentlich Knülle, ich will nur mit euch eine Runde essen gehen. Wieder an die Bar rein und die dann eine Flasche Whisky und eine Flasche Cola. Dann haben wir uns Cola, Whisky gemischt zu dritt. Dann ist dann zu Mitternacht. Ich so, oh, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin seit 6 Uhr wach und ich muss schlafen. Ich nach Hause gefahren. Und wie ich so rausgehe, sehe ich, wie der Arm von denen wieder hochgeht. Die sind aber nur noch zu zweit. Ja? So, dann irgendwann nächsten Tag werde ich wach, gucke aus dem Fernseher, denke, verdammt, kein Auto von dir da. Ich dachte mir, vielleicht haben sie ja Glück gehabt gestern Abend, haben noch irgendeinen Französin getroffen. Waren ja junge Kerle, die hatten ja auch noch keine Verbindung und nichts. Dann höre ich die einfach im Zimmer drüben rumrappeln und manchmal habe ich so Geistesblitze. Ich so, oh nein, bitte nicht. Ich dann da angeklopft, der eine so ein blaues Auge gehabt, der andere so ganz zerkratzt, überall. Ich so, wo ist denn das Auto? Oh, weiß ich nicht. Ich so, bitte sag nicht, dass es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ihr los, ihr Idioten, in mein Auto, wir gehen jetzt das Auto suchen. Ey, also... Das muss ich euch erklären.
Also, Jens, Problem ist, dass der Podcast auch nochmal ausgestrahlt wird. Ja. Daher müsstest
du so, nochmal sprechen. Okay, also pass auf, dann. Hier ist der Nachtclub. Ich weiß gar nicht, wie die den Parkplatz verlassen haben. Ich war aus dem Parkplatz raus, großer Highway und daneben eine kleine Straße parallel. Ne? Da kommt eine Ausfahrt. Ja? Die also geradeaus über die erste Ausfahrt so eine Insel drüber gesperrt über die Auffahrt. Über den Kreisverkehr, Ausfahrt, Einfahrt, über den Kreisverkehr, in der Mitte auch noch drüber und an der Einfahrt dann stehen geblieben. Alle 4 Räder platt, Auto lag flach im Boden auf, das Dach war so verbeult, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, die zwei. Und ich so, seid ihr bescheuert? Seid ihr total bescheuert? Ihr habt einen scheiß Touristenvisa, das seit einem Monat abgelaufen ist, weil das war 3 Monate gültig. Ihr habt keine Arbeitserlaubnis, ihr seid betrunken, Unfall gebaut und Fahrerflucht und ihr habt... Schilder umgefahren, Sachbeschädigung. Seid ihr bescheuert? Ihr geht 10 Jahre in den Knast, ihr dämlichen Idioten. Und ich stehe hier mit euch. Ich dann so, was machen wir denn jetzt? ADAC. ADAC plus Mitgliedschaft. Ich die angerufen? Ja, schick mal einen Erbschleppwagen. Nee, einen richtig großen. So einen richtigen LKW müsst ihr schicken. Ja, okay. Der Typ kam an, aus Toulouse angefahren, 5 Stunden gewartet. Ich zu denen, ey, verschwindet hier. Wir stehen da hinten hinter dem Busch und warten. Bis der ADAC, bis der Abschleppwagen kommt. Vorher lassen wir uns hier nicht sehen an dem kaputten Auto. Der Typ kommt in den LKW angefahren, sonst zerknittert der alte Franzose, guckt kurz so die drei Trotteln uns da an, guckt das Auto an, sieht da hinten die noch das Schild von dem Nachtclub. Ja, ich nehme das Auto mit, ihr kommt Montag, 15 Uhr, in meinen Dings und dann reden wir drüber. Er hat gar nicht weiter gefragt, er ist gleich abgehauen. Wieder montags dahin, dann kamen sie an, haben die CD-Wechsler, ohne Scheiß, das ist wirklich genauso gewesen, die CD-Wechsler geben, hier, den nehmt ihr mit, ihr sagt nichts mehr, wir haben euch nie gesehen, ihr habt uns nie gesehen und tschüss. Und wir, oh, danke, 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 danke. So ein paar Idioten. Die waren so vor Papierkram zu machen, die hatten nicht mehr, die waren illegal im Land eigentlich de facto, weil ihr Touristenvisa war Januar, Februar, März und im April war das abgelaufen.
Oh. Jay Sweet.
Mhm. Ja, also mit dem Namen, ne?
Kommst du überall durch.
Zwischendurch war dann, hat er dann überall Arme gehabt, überall Tattoos am Arm gehabt, dann war er mal Boxer zwischendurch, dann hat er wieder Kriterien angefangen, hat auch ein paar gewonnen. Talent hat der gehabt.
Der braucht auf jeden Fall keinen Künstlernamen mehr, also der kann damit alles machen, mit dem Namen.
Kann er wirklich. Und jetzt baut er Zäune. Zäune und Pooleinfassung aus Stein und so
Zeug. Geil, dass du es auch immer noch
weißt. Und das macht er sehr gut. Und den treffe ich, jedes Mal, wenn ich bei Tour dann an der bin, treffe ich. Dann gehen wir alle mit O'Grady und Jay, gehen wir dann allein trinken bei Stuart.
Richtig nice. Also Jakob Storm Peel hatten wir jetzt schon. Ja, den habe ich noch rausgeschrieben.
Nicht so spektakulär. Muss ich
sagen. Storm ist schon ein geiler Name.
Ja, aber es ist ja auch nur Spitzname.
Ist also es ist halt, nee, das ist nicht ein Spitzname. Das ist ja, sein nicht. Name. Der heißt Jakob Storm Peel. Mhm.
Das ist ein dänischer Zweitname.
Okay, das ist doch geil. Ja.
Also es ist schon ein bisschen X-Men. Ja, und der letzte, den kennen wir auch alle, ist Matthew Harley Goss.
Harley aber.
Ja. Gut, das war die Top 3.
War auch mal ein Teamkollege von mir. Mhm. Soll ich jetzt auch eine australische Story erzählen?
Ja, aber, also die ähneln sich ja alle.
Ich weiß auch nicht, wieso wir immer noch keine Australier hatten im Podcast, so, aber...
Ja, die sprechen halt kein Deutsch.
Hey, Stuart O'Grady und...
Wir hatten Gossi vor 3 Wochen, glaube ich. Ja, genau, und, kurz und vor was, vor
wie ist so der Jugendfreiheitsstatus der Folge?
Der ist super gut. Und Gossi ist ja aus Tasmanien und ist da mit seiner Frau und 2 Kinder, hat, glaube ich, eine Sportsbar und 2 kleine Hotels. Also er fährt nur noch ab und zu mal so ein bisschen langsam vor das Kapitel abgeschlossen. Ich hatte auch relativ jung aufgehört, mit 31 schon. Ich wollte einfach nicht mehr hart trainieren. Ich wollte einfach nicht mehr leiden und gesund essen. Und ich wollte mit der Familie, mein Kind kam. Und der hat seinen Platz im Leben gefunden. Der ist da glücklich.
Ja, und was? Der hat aus jedem Jahr seiner Profilaufbahn hat er sein Fahrrad behalten. Also er hat, keine Ahnung, 15... Räder, 10 Räder, irgendwie alle zu Hause in der Garage, immer noch im gleichen Setup. Und wenn er da mal fährt, dann hat er auch immer noch den passenden Helm, so die passenden Klamotten und dann fährt er immer so mit dem kompletten Outfit durch die Gegend.
Der hat doch mal Mailand Sanremo gewonnen, mhm, oder?
Ja. Wir haben beide unser letztes Rennen zusammengefahren, das war Abu Dhabi Tour. Und war irgendwie schon einen Tag vorher da, hatte irgendwie eine andere Flugverbindung. Und dann kam ich abends spät ins Hotelzimmer zu ihm rein und das war vor, also ein paar Tage vor der ersten Etappe noch. Und pack so meine Sachen aus und er quatscht so ein bisschen, ja, und so, wie geht's? Und klingelt's an der, also klopft's an der Tür, Zimmerservice, kommt rein, schiebt so einen Wagen rein, so einen riesen Eimer mit Eis und Corona-Bier drin. Ja, gucken wir. So. Und er so, wie selbstverständlich, schiebt das Ding einfach weiter rein, macht sich ein Bier auf, legt sich aufs Bett und er so, wollt's auch rein? Und hat er mich so 10er-Eimer bestellt und hat mich dann erst also er wusste gar nicht, dass ich komme. Und hat einfach so schon mal bestellt.
Tour de Hollande muss eigentlich das beste Rennen gewesen sein immer. Wenn man das so überlegt, aus der Perspektive.
Deswegen durfte ich das nie fahren.
Ja. Ja. Ja, also ich mache ja immer so einen Haufen Notizen hier und Themen, die man anreißen könnte und so, aber ich wusste schon, so 50% davon können wir heute auch weglassen, das sind so ein bisschen Füller. Wir können jetzt eigentlich, Steffen, bist du bereit? Ich würde jetzt eigentlich direkt mal zum Quiz gehen. Gut. Ja, aber ich meine, es geht nachher noch weiter, ne? Nach dem Quiz. Aber go for it.
Also ich meine, wenn es so weitergeht, dann erklärt er sehr viel zu dem, was wir gleich sehen.
Ah, ja, stimmt.
Dann, du hast ja noch diesen Wandel zwischen, ist ja mittlerweile auch schon mehr die alte Generation, aber 2014 war letztes Jahr, ne? Und da kamen ja schon diese neuen Fahrer auf, so wie Bob Jungels und so, die alle seriöser geworden sind. Also ich glaube, das, was Stuart O'Grady und Schlecks und so während den Rennen gemacht haben, das ging ja irgendwann nicht mehr. Also hast du dich denen dann irgendwann angepasst oder bist du so, hast du es nicht verstanden, warum die auf einmal so seriös werden? Oder war das für dich so ein Lauf der Dinge dann einfach? Weil als ich Profi geworden bin, und Andi sicherlich auch, bei mir war das schon nicht mehr so mit dem Saufen. Also es war dann schon immer eher so die ältere Generation, so Paco Frohlich, die ja nochmal so 10 Jahre älter waren. Ja.
Also ich selber habe auch nicht so viel getrunken. Ich habe das immer nur gesehen, weil ja meine Zimmerpartner oder im selben Dorf gewohnt haben.
Da musst du ja aufpassen.
Genau, so. Und die haben es aber auch verstanden, dass ich, wenn ich mal gesagt habe, Leute, nein, ich will nicht, dann haben gesagt, oh Mann, Jens, ey, du doofer Deutscher. Aber dann haben sie auch in Ruhe gelassen. Also die haben es verstanden. Wenn ich dann sage, nein, heute nicht, dann ist eben nicht. Da haben die auch nicht noch ewig gebohrt. Aber zurück zu deiner Frage jetzt. Von allem etwas. Also ich hatte glücklicherweise immer noch genug Erfolg und genug Standing, dass ich sagen konnte, ach so, ja, SRM voll, ach, hab ich vergessen. Ja, das ging noch, weil ich immer noch ab und zu noch was gewonnen habe und auch für die Mannschaft die Leistung bringen konnte. Wenn ich gesagt habe, Jens, du musstest da vorne Tempo fahren, dann konnte ich das immer noch. Also haben mich in Ruhe gelassen. Ich fühlte mich allerdings wie ein Dinosaurier, der den Meteoriten hat kommen sehen. Ja, ich so, also eigentlich ist kein Platz mehr für mich. Leute, die sagen, die Sonne scheint da drüben, ich hatte Kehr jetzt mal. Das geht ja heute gar nicht mehr, dann wirst du gefeuert. Heute ist es ja so, oder erstmal so, es ist heute nicht schlechter oder besser als früher. Es ist einfach anders. Ich will gar kein Judgment hier abgeben. Es ist einfach anders. Die einen mögen es heute immer, die anderen mögen es da mehr. Es ist tatsächlich anders. Und ich war ja auch mal im Gespräch mit Team Sky. Und ich glaube, die hätten nicht mal eigentlich meinen Namen gewusst. Die hätten gesagt, Fahrer Nummer 1, du fährst jetzt genau 3,5 Meilen mit 381 Watt. Fahrer Nummer 3, du fährst jetzt 2 Meilen mit 600 Watt. Dem wäre völlig egal, ob da vorne Ian Stannard fährt oder Jens Vogt. Hauptsache, der Fahrer fährt genau die Wattzahlen und die Tempo, das die angesagt haben. Wäre für mich weniger Spaß gewesen. Ich glaube, ich bin gerade noch so raus aus dem Radsport, bevor ich so professionell wurde. Aber die fahren heute viel schneller und besser, das muss man ja auch sagen.
Aber wärst du heute Profi? Also, könntest du dieses Regime so durchziehen mit Daten hochladen, also dieses Party machen oder auch wenn es nicht viel gemacht ist, aber ab und zu, das gibt es ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so oft. Also, würdest du dich jetzt als Profi sehen in der jetzigen Generation?
Man wird ja damit groß, du hast ja keine Wahl. Wenn du jetzt irgendwo unterschreibst.
Das ist auch ein Mindset, ne? Also, ich meine, es gibt ja Leute, die können das einfach nicht, die sind der U23 gut, kommen in ein Profiteam, kommen mit der Struktur nicht klar und gehen dann wieder raus. Was wäre früher, glaube ich, nochmal einfacher, wenn du Talent hattest, ein bisschen trainiert. Dann kam man schon auch noch relativ weit. So,
das ist richtig. Heute das ist richtig. Ich glaube, ich hätte sehr viele Schwierigkeiten, mich an diese ganz strengen Regeln zu halten, weil Impulsivität oder Instinkt ist ja heute eher eine negative Eigenschaft. Das brauche ich heute keine mehr. Die wollen eigentlich nur wissen, wie lange kannst du welche Wattzahlen fahren. Das ist ja anscheinend wirklich bei auch Team Ineos oder Team Sky so. Wenn du im Tourteam bist, einen Monat vorher, schicken die ein beklopptes Paket mit Essen nach Hause zu dir. Du isst genau das Paket, nicht mehr, nicht weniger. Nicht eine bescheuerte Bohne mehr oder weniger. Die Kinder kommen, ey Papa, mal Eis essen, du. Nee, ich habe dieses Paket, ich muss hier noch 2 von diesen komischen Hummus-Dingern essen. Ich weiß nicht, ich hätte Schwierigkeiten heute, glaube ich. Ich würde es nicht so mögen.
Ja, ich habe auch einen mega Respekt gehabt, dass du, und jetzt ist es ja Roger Kluge eigentlich und so Philipp Weißleben bis letztes Jahr, dass die hier echt in Berlin oder Umland leben oder Christoph Pfingsten und Profis sind. Also ich habe das ja auch mal ein paar Jahre versucht, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich musste dann weggehen, weil die Versuchungen sind dann ein bisschen zu groß, wenn man nicht gebunden ist. Und fand ich immer krass, dass du hier gelebt hast und dann trotzdem so erfolgreich warst.
Ja, aber Fossi, stell dir mal bildlich vor, meine Frau, ich bin ja 150, 160 Tage weg, meine Frau macht also Kinder wecken, Frühstück, zur Schule bringen, abholen, Hausaufgaben, Hunde füttern, Kanickel füttern, Katze füttern und so weiter, ja? Genau, so. Und dann warten die das ganze Jahr auf die Nachsaison, dass Papa nach Hause kommt und mithilft. Die Kinder, die wollen ein bisschen was mit ihm machen, meine Frau auch. Und jetzt stell euch mal folgendes Szenario vor. November, leichter Nieselregen, 4 Grad. Ich sag, hey Spatzel, ich hab dich lieb, aber die Jungs wollen mit mir nach Südafrika. Da fahren wir dann 3 Stunden trainieren und spielen 5 Stunden Golf. 3 Wochen Trainingslager, muss ich leider machen. Ja, denn wenn ich nach Hause komme danach, wird das Schloss ausgewechselt, von drinnen hat die Stimme gerufen, du wohnst hier nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ja, die halten die Stellung, die halten den Rücken frei. Das ganze Jahr machen die ja die ganze Arbeit für dich mit, weil du ja nicht da bist. Und dann kannst du nicht im November sagen, so, jetzt gehe ich ins Trainingslager nach Kalifornien ohne dich. Mach mal hier weiter. Nee, also musst du die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich finde es ja auch nicht schön, hier zu trainieren, aber du musst ja, also ich hätte vielleicht ein bisschen besserer Radfahrer sein können, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Arschloch gewesen wäre. Und dachte ich, nee, das will ich nicht. Dann wäre ich lieber nur Zweiter oder bin nur der Helfer, aber hab dafür mal November, Dezember, Januar, 3 Monate mit der Familie mal am Stück zu Hause. Dadurch kam es eben, dass ich immer hier geblieben bin. Wir haben ja früh Kinder gehabt, meine Frau und ich. Ich war, glaube ich, 23. Sie war 24, als sie schwanger wurde. Also mit 25, dann war Stefan die Mutter. Ich war immer so ein halbes, dreiviertel Jahr jünger.
Da warst du noch nicht Profi, dann, ne? Da warst du dann noch
Amateur. Nee, da war ich noch, genau, Amateur. Ja. Mhm. Genau, war ich noch Amateur. Und war dann auch nicht so viel Zeit, sag mal. Die versuchen wie du jetzt mit ungebunden und Party war gar nicht mehr so. Ich hatte ja relativ früh Kinder und dann war das Leben eben etwas in geordnetere Bahnen automatisch gleich schon gelaufen. Also ich habe es nie bereut, hier in Berlin gewesen zu sein.
Okay, darf ich eine Anschlussfrage stellen, Basti, bevor das andere kommt? Okay. Und dann der Wechsel von so 2014 Profi hin zu, also du hast ja wirklich auf dem höchsten Niveau aufgehört. Du hast nochmal das Bergtrikot auf der Tour getragen, wo ich auch noch weiß, wie du weggefahren bist. So irgendwie, keiner hatte Bock, in die Spitzengruppe zu gehen. Du bist halt einfach vorne gefahren und einfach während des Losfahrens hast du noch mit uns geredet. Vielleicht war nämlich in dem Moment gerade auch neben dir. Und dann haben wir versucht, die auch zurückzuholen, was dann nicht so gut funktioniert hat.
Und ich hatte den Plan schon vom Abend vorher.
Ja, aber ich glaube, du wolltest nicht alleine wegfahren. Genau, aber er wollte halt keiner. Aber dann so die Transition nicht mehr Profi sein, ist ja schwer gefallen. Du warst dann 42, ne? Oder 41. Und du warst auch mega viel unterwegs. Mega viel in den USA, ja, was ich mitbekommen habe, für Track und so.
Also das ist von allem etwas. Meine Frau sagt ja immer, du Jens, ich glaube, du hast seit 30 Midlife-Crisis. Also tatsächlich glaubt meine Frau, Teil, dass ich immer noch mal wieder noch ein Jahr verlängert habe, war einfach Angst vorm Aufhören, Angst vorm Älterwerden, weil du natürlich in deinem limitierten Jungsverstand sagst, solange ich noch Profi sein kann, bin ich nicht alt. Das war vielleicht tatsächlich irgendwo, ich würde es gar nicht offiziell zugeben wollen, aber das war tatsächlich, glaube ich, Teil der Gründe. So, und dann, ich weiß nicht, wer Kinder hat. 6 Kinder, die kosten aber 1 Euro oder 2. Also machst du auch darüber viel? Also ja. Ich meine, entgegen dem allgemeinen Glauben bin ich weit, weit davon entfernt, Millionär zu sein. Also ich beschwere mich nicht, das Leben war gut zu mir, ich hatte gute Verträge, ich habe auch gut verdient. Aber ich bin weit davon entfernt, Millionär. Ich habe nie in der Schweiz gelebt, ich habe immer in Deutschland voll Steuern gelöhnt. Steuern bis zu einer gewissen Größe sind doch gut, weil Steuern zahlen eine glatte Straße, die zahlen die Polizei, die zahlen Kultur, die zahlen die Museen, die Schulen für die Kinder. Also Steuern sind schon gut, die habe ich auch gerne gezahlt. Aber ich bin eben kein Millionär. Wie gesagt, es geht mir gut, aber einfach so aufhören und vom Geld leben ist mir nicht gegeben. So. Und dann bin ich ja dann noch mit einem Tag nach meinem 43. Geburtstag Stundenweltrekord gefahren und da hat es mich so richtig getroffen. Da bin ich so die letzten 2 Runden auf der Bahn gefahren und wusste, okay, ich hab's. Wenn das Rad jetzt nicht völlig komplett auseinanderfällt, habe ich's. Und dann bist du in diesen letzten 2 Runden, bist du unsagbar stolz und traurig und depressiv. Unglücklich, weil du weißt, du musst nie wieder leiden, aber du wirst nie wieder auf der großen Bühne stehen. Du weißt, du hast es geschafft, du weißt aber auch, du wirst nie wieder es schaffen. So, und dann der ganze Trubel, da waren ja alle Freunde, Bekannte da und meine Eltern alle umarmt und diese Dopingkontrolle, Pressekonferenz, und dann stehst du einfach in der Dusche und bist ja offensichtlich unbekleidet in der Dusche und stehen also im Spiegel, denke, wie so ein Schlag in die Magengrube, dachte ich, so, das war's. So wirst du nie wieder aussehen. Jetzt wirst du noch älter, dicker und langsamer. Und das war so schwer. Dieser Fall von Tour de France-Material und sich unsterblich fühlen, so war das ja wirklich. Also du kannst die Tour de France nicht starten, wenn du glaubst, du bist sterblich. Dann hast du keine Chance. Du musst tatsächlich glauben, du bist unsterblich, wenn du diese 3 Wochen Frankreich dir antun willst. Und ein halbes Jahr später, ja, von Tour de France, sagst du, oh, heute habe ich die Kleine die Treppe runtergetragen, mein Knie hat nicht wehgetan, heute wird ein guter Tag. Die Fallhöhe ist so gigantisch, da habe ich lange, lange dran geknabbert. Also was ich vermisse, ist die Kameraderie mit den Jungs, diese unglaubliche Fitness, morgens aufzuwachen und sagen, ich bin unschlagbar, heute kann nichts passieren. Diese 2 Sachen, die vermisse ich.
Na, ich empfehle auch immer noch allen, also die auf diesem Niveau unterwegs waren, es sind ja, am Ende schaffen es ja auch nicht so viele, ja, das irgendwie noch so lange wie möglich aufrechterhalten, weil das ist echt ein geiles Gefühl, das macht süchtig. Also
ja, in der Tat.
Ich schiebe mich ja gerade auch hier so ein bisschen in die Richtung und das ist halt so diese Adrenalin, das man hat, wenn man schnell fährt und halt Schmerz spürt, aber der Spaß macht. Das ist ja auch ein bisschen absurd, aber ja, ich glaube, das kriegt man echt nur, wenn man ein sehr, sehr hohes Fitnesslevel einfach bekommt. Ja.
The giving end. Ja. Gut, jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Steffen, bist du bereit? Sehr gut. Wir müssen jetzt alle ein Video gucken, dass wir wissen, worum es geht oder warum es darum geht.
Ja, einmal was Fröhliches für Jens. Da ist jemand, der überhaupt nicht versteht, wie du heute kommentieren kannst, denn an diesem Wochenende ist offiziell in Deutschland Vogelzählung und er war schon um 5.30 Uhr heute Morgen draußen. Wie als Hobbyornithologe du daran nicht teilnehmen kannst, oder warst du etwa auch schon so früh auf den Beinen und hast ein bisschen gezählt? Hm?
Nee, nicht ganz so früh, aber ich habe deswegen auch eine Liste gemacht, was ich schon alles gesehen habe. Und
du hast ja eine Liste
gemacht. Ich habe eine Liste, wo ich wirklich, jawohl, ganz genau. Allein 4 Gänsesorten habe ich hier gesehen. Bei jedem Ecke, Nilgans, Nonnengans und Kanadagänse. Also ich zähle auch nur die, die ich ganz zweifelsfrei identifizieren kann. Ich bin ja nur ein Hobby-Ornithologe. Das heißt, ich fühle mich nicht sicher genug, dass ich alle so genau bestimmen kann. Aber es ist unheimlich faszinierend, wie viele es gibt.
Ja, wer Besenwagen hört, weiß, wir haben auch immer mal wieder eine Biologie-Kategorie hier und sind große Tierfans. Und deswegen haben wir heute für dich ein Tierquiz vorbereitet. Hier steht der Hobby-Ornithologe. Es wird aber ausgedehnt auf andere Tierkategorien auch. Zu manchen habe ich auch noch so ein paar Zusatzinfos. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 10 Tiere und wir fangen mit Vögeln an. Mal gucken, wie fit du bist.
Kleiber, der einzige Vogel Europas, der kopfüber den Baum runterlaufen kann.
Richtig.
Das ist übrigens nicht einstudiert hier, ne?
Das ist ein weiblicher Turmfalke.
Ein weiblicher? Okay. Jetzt
die Männchen hätten einen grauen Kopf und etwas weniger Musterung, einfarbiger auf dem Rücken.
Aber ist das der Grund, weshalb du auch im Grunewald wohnst oder am Grunewald?
Den habe ich heute gerade gesehen am Turm vom Ökowerk. Da ist ein Custom angebaut, den habe ich heute gerade vor ungefähr 6 Stunden, glaube ich,
genau
war ich
den,
da.
Ne, mit dem roten
das konnte ich nicht genau sehen, aber die brüten aber. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, 3 Junge großgezogen und dieses Jahr sind sie auch wieder dabei.
Also hier kann ich noch ein paar Zusatzinfos geben für dich. Turmfalke auf jeden Fall erstmal schnellste Tier der Welt. Im Sturzflug. Ich glaube Turmfalke.
Okay.
Aber das können wir nochmal aus.
KMH, wie schnell?
360 ungefähr, genau. Im Sturzflug. Mhm. Und aber Vorsicht, Besenwagen gibt es manchmal Rainbow Facts, da gibt es so Tierfakten mit Radsport verglichen. Und es gibt noch ein Tier, was schneller ist, wenn du Geschwindigkeit pro Zentimeter Körper nimmst. Also so auf die Körpergröße gerechnet. Meter pro Sekunde durch Körpergröße ist die Bulldog-Fledermaus. Die schafft 160, aber das hochgerechnet auf Stauf wären 3300. Wow. Und der Turmfalke oder Wanderfalke wären nur so 3000, glaube ich. Gut, weiter.
Das ist ein Habicht, den habe ich heute auch gesehen. Der brütet bei uns. Letztes Jahr 3 Junge, dieses Jahr 2 Junge. Letztes Jahr hatten sie 3 Junge, 2 männliche, ein weibliches. Da wo ich euch damals getroffen habe zum Foto machen, da die Straße, da am Parkplatz, der große Parkplatz zum Teufelsberg, da gegenüber dem kleinen Waldstück.
Du verbringst ja schon viel Zeit damit, oder? Scheint mir so.
Macht ja auch Spaß.
Ich weiß, dass die Junge bekommen und dann...
Ich fahre morgens die Kinder zur Schule und dann ist es 3,5 Minuten Fußmarsch bis zum Nest von denen, dann gucke ich immer kurz und er lauft dann nach Hause. Das passt immer ganz genau. Oder manchmal gehe ich mit den Hunden eine Runde, dann komme ich da auch vorbei. Oh, das ist ein älterer Vogel, der hat orange Augen. Wenn sie jünger sind, haben sie gelbe Augen. Die werden immer roter, je älter die werden, die habe ich da. Ein Steinbock, da kann ich aber nicht sagen, ob das ein iberischer oder ein Alpensteinbock ist, aber es ist ein Steinbock.
Ist ein iberischer.
Iberischer. Es ist wirklich nicht einstudiert.
Ich hätte nicht gewusst, dass es überhaupt einen Unterschied gibt.
Weiter.
Ein Dumpfaff.
Richtig. Und weiter, keine Story zu dem.
Puh, das ist jetzt tricky mit diesen komischen grau-weißen Dingern.
Ja, aber eigentlich müsstest du es wissen.
Ich glaube auch,
den habe ich aus wieder, einem Grund.
Genau, das ist dieser Fliegenschnäpper. Der kleine
Trauerfliegenschnäpper, genau. Richtig.
Ist auf jeden Fall ein geiler Name, muss ich sagen.
Also eine Heckenbraunelle sieht manchmal auch, wenn du ein bisschen oder eine Sumpfmeise ein bisschen weiter denkst, schwierig zu sagen, aber gut, wir haben es ja. Okay, das ist ein Geier und zwar entweder Lämmergeier oder Gänsegeier. Gänsegeier, sag ich mal. Aber ganz sicher bin ich. Ah, doch.
Aber habt ihr Perfekt zum Geier? Würde mich mal irgendwas interessieren zu.
Nee, für Geier-Facts hatten wir noch nicht. Das wüsstest du doch.
Wie bitte?
Geier-Facts hatten wir noch nicht im Besenwagen.
Nachreichen.
Geier, ja, ist jetzt auch
es
kein
Spitzen weiter. Es gibt einen Geier, ich glaube Bartgeier, die nehmen Knochen, tragen die hoch, lassen sie fallen, sie zerspringen und fressen dann das Knochenmark.
Zum Beispiel, das finde ich eine sehr gute Information.
Völlig wertlos, aber echt interessant. Ne?
Nee, also, ja.
So, jetzt kommen wir, glaube ich, jetzt kommen wir langsam wieder ins Besenwagen-Universum.
Oh ja, das ist jetzt schwierig. Das ist ja kein europäischer Vogel, glaube ich.
Ist der aufgeblasen?
Ich glaube schon.
Echt?
Nee, der Vogel ist sehr klein.
Kleinster deutsche Vogel, glaube ich, ist der Zaunkönig, aber das ist auf keinen Fall ein Zaunkönig. Da muss
größer
ich passen.
Auf jeden Fall. Aber es ist eher ein
Dann würde ich, würd ich irgendwie eine Wachtel oder sowas sagen.
Ja, aber guck mal, der Boden, der Boden sieht ja nicht nach. Sieht doch schon ein bisschen exotisch aus.
Nee, also das ist. Wir können auflösen.
Zwergwachtel.
Ist eine Zwergwachtel, ist auch eine europäische.
Tatsache, okay.
Vorsicht, jetzt Zwergwachtel ist Spitzenreiter im Tierreich, auf jeden Fall ganz weit vorne in Watt pro Kilogramm. Beim Fasane und Wachteln bei der Flucht steigen ja kurz so ganz schnell auf und segeln dann weg. Und der Fasan schafft 420 Watt pro Kilogramm dabei. Und eine Zwergwachtel wurde in einer Studie mit 530 Watt pro Kilogramm gemessen bei dem Aufstieg.
Das sind irre Werte. Du gewinnst die Tour mit 7 Watt. Also die würden die Tour 85 Mal gewinnen oder so.
Und nächste.
Ist das jetzt ein Marlin oder ist das dieser Schwertfisch? Ich glaube Marlin. Oder Segelfisch? Nee, Marlin.
Marlin.
Ja. Der andere hätte noch eine längere Flosse.
Schnellster Fisch und Aerodynamik-Weltmeister im Tierreich.
Ah.
Das ist einfach.
Esox, lateinischer Name, ein Hecht, europäischer Hecht. Ich versuche immer noch einen zu fangen, der länger als ein Meter ist.
Ja, Vorsicht, jetzt kommt's nämlich. Dieses Interview habe ich auch gelesen und ich bin auch sehr schlechter Hobbyangler. Und jetzt, kennst du Route raus, der Spaß beginnt? Ja. Vorsicht, wenn jetzt, hier hören ja in Deutschland einige 10.000 Menschen diesen Podcast. Hm? Wenn irgendjemand vom NDR zuhört, würde ich Jens und mich gerne für eine Folge Route raus, der Spaß beginnt, bewerben. Dass jetzt wir einen Meterhecht fangen. Jetzt das wäre mein kurz. Lebenstraum.
Genau, ganz genau, meine auch.
Mit Jens, Fonsi, Heinz und Horst.
Ist das so eine TV-Sendung?
Ja, aus dem NDR. Das sind so zwei, ich sag mal Opas, aber so Profi-Angel-Opas. Das ist eine, es gibt schon 7 Staffeln davon. 10 Folgen oder so. Die ziehen los und angeln, aber die haben es auch, also die fangen auch wirklich nicht viel, muss man sagen. Und die kochen dann immer sehr unprofessionell. Gut, letzte Tier, glaube ich.
Ah.
Noch ein Klassiker für Jens.
Es ist keine Oryx, die sind heller, eine Säbelantilope.
Ich hoffe, Fabian hat das richtige Tier rausgesucht.
Doch eine Oryx, Demi.
Oryx-Antilope.
Ich dran.
Wo bist du Antilopenexperte geworden?
Ich glaube, ich mag alle Tiere. Ich glaube, schon als Kind habe ich schon Brems Tierleben rauf und runter gelesen.
Ja, das war's mit Besenwagen lustige Tierquiz. Jens Vogt, auf jeden Fall.
9 von 10 oder 10 von 10 fast eigentlich.
Bitte?
Das waren schon fast alle, hat er richtig gehabt, ne?
Ja, also ich glaube, höchstens mal so einen Zusatz nicht gewusst. Von Zwergwachtel. Zwerg. Ja, also so habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. So, ich konnte das ja schon so ein bisschen antizipieren. Ey Jungs, ihr könnt euch jetzt, wir haben hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, so zum, ich weiß nicht, wollen wir schon Abschluss machen oder wie viele Themen wollen wir noch machen?
Noch Fragen? Nee, ich hätte noch...
Ja, das haben wir auch noch am Schluss. Ah. Also hier ist noch so ein bisschen was, von Andi ist noch eine Frage. Wir haben auch noch so ein paar lustige Kategorien eigentlich, aber das seien auf jeden Fall alles wieder lange Stories.
Ja, aber mich würde mal interessieren, welcher Fahrer dich momentan am meisten begeistert oder also wen du gerade am besten willst. Ich meine, du kommentierst ja auch sehr viele Rennen und siehst dadurch sehr viele. Egal, jetzt nicht Bergfahrer oder Klassiker, sondern einfach allgemein.
Also ich glaube jetzt, seit letztem Wochenende ist mein Herz entflammt für Biniam Gemé. Wie unglaublich kaltschnäuzig, der mit so 21 Jahren da fährt, er weiß, hinten kommt Wout van Aert und die gesamte Weltelite. Er ist mit einem Jumbo-Visma-Fahrer, Laporte vorne, Jasper Stuyven, ehemaliger Sieger von Sanremo. Und er viertelt da vorne so mit rum und fährt da ganz mutig mit durch, öffnet den Sprint und lässt sie alle stehen. Also ich glaube, da haben wir einen Superstar in der Entwicklung gesehen, am Anfang. Also ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel von dem sehen. Ansonsten bin ich denke, wie wir alle, völlig begeistert von den ganzen Supertalenten, die wir haben. Also Mohoric, Tadej Pogacar, wo der startet, gewinnt er ja.
Manchmal ist es auch, finde ich, schon ein bisschen schwer zu sagen, das sind alles Supertalente, aber die sind alle so, es sind mittlerweile so viele. Wir hatten irgendwann vor 2 Jahren Evenepoel und auf einmal kommt jetzt
irgendwie
so
auch ein neues Level, ne?
Van Aert, Van der Poel, dann Mohoric, einfach so viele Leute, die auf so einem krassen Niveau sind, die auch krasse Dinge machen. Das ist ja, und jetzt gehen wir ein bisschen ins aktuelle Renngeschehen rein. E3-Preis, wer es gesehen hat, gestern war das, glaube ich, ne? Genau, das war ja das, wenn es noch nicht gesehen hat, bitte die letzten 15 Kilometer anschauen. Eins der krassesten Finals.
Warst du aus Flandern?
Warst du, ist es nicht
am E3? Mittwoch, vorgestern.
Aber E3-Preis, oder?
Nee.
Okay, ich war es auf Flandern auf jeden Fall. Und eins der krassesten Finals, die ich seit Jahren gesehen habe. Mhm. So auf dem Niveau, auf dem die unterwegs waren, die sich einfach gegenseitig die Fresse poliert haben. Das ist ja einfach mega geil gewesen.
Also ich muss auch sagen, Radsport ist seit 2 Jahren viel, viel interessanter geworden. Also kommt einfach mal, wie jetzt Strade Bianchi, dann sagt sie einfach Tadej Pogacar, 50, fahre ich einfach los. Früher hätten sie gelacht. Wenn früher einer bei 50 allein losgefahren wird, gesagt, guck mal, der Idiot, die lassen wir vorne zappeln, die lassen wir verhungern und dann sammeln wir wieder ein. Und jetzt zieht er das durch. Das gab es früher nicht. Die Dominanz eines Teams, dass sie das Rennen sozusagen erwürgt und stranguliert haben mit der Kontrolle, das geht heute nicht mehr. Die fahren viel freier, mutiger, seit diese Supertalente gekommen sind, seit 2 Jahren vielleicht. Also finde ich super interessant. Genau die Namen, die du sagst. Evenepoel, Pogacar, und Wout van Aert, die fahren richtig tolle, interessante Radrennen.
Ich will noch eine Besenwagen-Klassiker-Frage stellen. Dein schlimmster Hungerast?
Schlimmster Hungerast? Ich hatte zum Glück nur zweimal, einmal war es im Training. Ey, und ey, ich schwöre, du tust grüne Äpfel essen und zum Straßengraben trinken. Du bist so verzweifelt, du klaust grünen Apfel vom Baum.
Das war vor der Handyzeit, oder? Also
ja, das war noch mit Dieter Stein damals, wo wir jeden Tag hier Standardstrecke wo da nach Wandertraus gefahren sind. Wo du auch sonntags nichts kaufen konntest,
egal wo.
Und ja, einmal, genau. Einmal und leider, da war es... Ne? Genau, einmal da war es leider ein wichtiger Moment. Da war so eine Junioren-Sternfahrt, irgendwo bei Cottbus war die Jugend-Sternfahrt, glaube ich, hieß das. Und ich war irgendwie Dritter auf der ersten Etappe und sah so aus, wie ich das Trikot übernehmen könnte. Und war so aufgeregt und so fokussiert auf mein Trikot in meinen Träumen, nicht gegessen, nicht getrunken, Hungerast und war irgendwie 25. oder so.
Du hast tatsächlich nur zwei Hungeraste gehabt.
Ich glaube ja. Ist so eine schmerzhafte Lektion. Also, ja, also entschuldige. Also
hier, der Jahr, allein in diesem Jahr wahrscheinlich schon zwei gehabt oder so.
Der gute Spruch, fool me once, my fault. Nee, your fault. Fool me twice, my fault. Also, du lernst doch. Oder wie sagt Albert Einstein?
Ja, anscheinend nicht. Also. Ja, voll,
sorry. 100 Mal dasselbe probieren und dann das Ergebnis erwarten. Mann, zweimal sowas? Nie wieder. Ich meine, wie oft hast du dir selber ins Gesicht geschlagen? Höchstens einmal, oder?
Weil du hast das ist tatsächlich noch nie passiert.
Das tut also, so weh, das mache ich nicht nochmal. Also du lernst doch von sowas. Hör doch mal auf.
Nee, also Hungeressen finde ich, ist halt also so im modernen Radsport, wie oft ich das erlebt habe.
Nee, habe ich immer Angst gehabt. Die zwei waren so schlimm, dachte ich, nee, das passiert mir nicht nochmal, nie wieder. Das will
aber
ich nicht nochmal haben.
Ich war noch nie im Graben und habe Wasser aus dem Graben getrunken, von daher so schlimm ja. War es dann auch noch nie. Vielleicht hatte ich auch noch gar keinen richtigen.
Bei mir ja, war oder du hattest ein Handy.
Oder ich hatte ein Handy. So.
Hatte ich auch schon mal, dass ich zu essen, nichts zu trinken, kein Geld. Und dann bin ich durch die Eifel gefahren, klar, wo auch sonst.
Wo auch sonst, ja.
Und da gibt es auch nicht mal irgendwie eine Tankstelle oder so. Dann muss ich mich auch abholen lassen tatsächlich, 40 Kilometer von zu Hause weg. Ich bin nicht mehr weitergekommen, aber ist mir auch noch mal passiert. Also.
Hast du noch eine Abschlussfrage?
Ja klar, aber ich würde vorschlagen, dass wir noch ein Fahrerbingo vormachen. Also,
okay. Also ich finde,
positive, bei Jens biete ich das jetzt einfach an.
Ja. Ne? Positive Geschichten hat er auch genug erzählt schon zu Leuten. Wir können ja auf die zweite Seite des Fahrerbingos gehen, oder? Mhm. Nochmal, oder? Pff. Also ja, eigentlich so Fahrerbingo bei uns ist, wer ist der beeindruckendste Fahrer oder der, den du am meisten magst aus deiner Karriere?
Mit dem ich auch selber gefahren bin?
Es muss nicht im Team sein.
Also Held, ewiger Held meiner Jugend war Jean Kelly. Zählt das oder muss einer sein, mit dem ich noch gefahren bin?
Ja, der vielleicht nicht gefahren sein,
okay.
Teamkollege und so. Ja,
schon. Adam Hansen. Soll ich euch sagen, warum?
Nein.
Adam Hansen hat, ich glaube, 3 oder 4 Jahre lang...
Aber wo warst du mit ihm Teamkollege?
Noch nie, aber ich bin eben gefahren. Ja. Ist der Giro Tour Vuelta gefahren und durchgefahren. Und da war stimmt, ich, habe ja. Ich schon aufgehört beim ersten Jahr, da war, glaube ich, ich glaube, André hat, war das Jahr, wo André 4 Etappen gewonnen hat. Mhm. Und dann fahren die Tempo für André Greipel, Team Lotto, Windkante... ich kommentiere, damals noch war ich noch bei NBC, im ersten Jahr nach, also 2015, glaube ich, war das. Und kommentiere und sehe die stürzen. Und dann kommt die Kamera auf Adam Hansen. Der sitzt dabei, keine Ahnung, 12 Grad und Regen und Wind im dreckigen Graben in Holland. Er macht so, renkt sich die Schulter wieder ein. Steigt aufs Rad und fährt nicht nur die Etappe zu Ende, sondern mit ein bisschen Tape drumherum die ganze Tour zu Ende gefahren. Dem sage ich, okay, ich dachte schon mal, ich bin ein relativ harter Hund, aber du bist mein Held. Also ja, der war und der hat einen ganz tollen Feinsinn für Humor. Ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft intelligent. Also weißt du, der macht Witze, wo du über den Witz lachst, aber der Witz war eigentlich im Witz versteckt, den du gar nicht verstanden hast. Er lacht über den Witz, der im Witz versteckt war. Du lachst eigentlich über den oberflächlichen Witz. Unglaublich, wie schlau der ist. Und jetzt entwickelt er gerade irgendein völlig abgedrehtes Zeitfahrrad.
Ja, der hat auch schon eigene Schuhe entwickelt. Und
genau,
so,
also. Jetzt entwickelt er irgendein Zeitfahrrad ohne Kette, mit Zahnradantrieb und denkst, boah, Wahnsinn. Also, ja, der ist mein
Held.
Ich glaube,
der ist auch nur Rad gefahren aus Hobby und der hat sein Geld eigentlich mit Programmieren und sowas
verdient.
Ja. Der hat ja auch für die UCI oder... Sein. So Sachen
ja, entwickelt. Den ganzen Grand Tours hat er eigentlich immer noch programmiert.
Genau.
Und ganz viele Teams nutzen sein Kommunikationssystem.
Genau.
Der hat eigentlich eine Plattform entwickelt für Teams, um halt irgendwie das ganze Unternehmen so zu vernetzen. Ja. Und das haben dem ganz viele abgekauft einfach und nutzen das jetzt so für Flugbuchungen, also alle. Und der alles, so ganze organisatorische Apparat von einem Team funktioniert eigentlich über Adam Hansen Software.
Ja. Und der ist 3 Jahre hintereinander, ne? Die 3 Grand Tours.
Mindestens. 2. Mindestens. Glaub, 3 mindestens 3 Jahre, ja. Vielleicht sogar 4, ich weiß gar nicht, aber.
Radsport Elon Musk.
In der Tat, ja.
Gut, Fahrer Bingo hat noch eine zweite Seite. Wer hat dich in deiner Karriere richtig genervt?
Hoho, das ist einfach. Niki Terpstra. Herr im Himmel. Also,
du hast wahrscheinlich diesen Podcast noch nie gehört.
Nee.
Genau so.
Doch, na klar, ich habe dir vorbereitet, ja. Mann.
Also Niki war ja auch mein Teamkollege, 2 Jahre. Und ich applaudiere halt nicht bei jedem, der sagt, dass Niki Terpstra, weil der war als Teamkollege schon schlimm und als Nicht-Teamkollege noch schlimmer. Aber ja, erzähl erstmal.
Na, anfangs war er noch, also er ist ja ein guter Fahrer, das muss man ja dazu sagen. Das kann man ja, ob man ihn mag oder nicht, aber Roubaix-Sieger muss man sagen, Chapeau, mein Freund, das war richtig große Klasse. Aber anfangs war er noch ein junger Fahrer und wir nannten ihn immer Niki Too Late. Ja, die Gruppe fährt vorne raus, die wird jetzt ungefähr schon am S-Bahnhof Heerstraße oder irgendwo hinten am Brandenburger Tor sein und dann kommt Niki nach vorne und will hinterher attackieren. Und denkst, nee, Niki, Too Late, ist nicht mehr. So, klassisches Beispiel für Niki. Niki, holländische Meisterschaft, fahren sie weg. Niki war bei Quickstep damals, glaube ich, vielleicht.
Nee, bei Milram war das.
Und mit 2 Rabobank-Fahrern. Und Niki so, ey, alles klar, wir machen hier zu dritt, wir fahren hier zusammen. Du gewinnst, ich werde 2., er wird 3. Ja, alles klar, die arbeiten schön zusammen. 1000 Meter to go, Niki. Und tschüss. Ja, und das machst du bei mir einmal. Und dann sagst du, nee, Niki, du bist leider unten durch für den Rest deines Lebens. Und da gibt es batzenweise Geschichten von.
Ja.
Aber life is a bitch. Aber ist eine andere Story, aber da denke ich mir, ja, siehst du, das hast du davon.
Speed on Wheels ist doch jetzt ein Slogan, glaube ich. Ja, wir wollen ja demnächst auch mal so eine Episode machen, wo wir Profi-Merch besprechen. Das ist auf jeden Fall seine Marke.
Okay. Aber ich hätte Niki echt ganz gerne bei uns im Worldwide. Also ja? Würde ich ganz interessant finden.
Hol die Nummer.
Wir hatten noch
aber einen. Ob er bei mir reingeht, weiß ich nicht.
Wir hatten noch einen, der war längst relativ harmlos. David Atienza, wir nannten ihn immer Scissors, weil niemand, Scissors, Schere, niemand konnte das Peloton in 2 Teile schneiden wie Atienza im Seitenwind. Der wog 45 Kilo, der war wirklich ganz gut am Berg auch, muss man sagen, das konnte er. Aber sobald Wind war, ihr hättet die Kämpfe sehen müssen, nicht hinter ihm zu fahren. Das war wie der Eingang zu Arenberg in Roubaix. So ungefähr mit dieser verzweifelten Intensität haben Leute probiert, oh mein Gott, da vorne fährt Scissors, schnell, wir müssen vor ihn kommen. David Atienza, der war ein guter Bergfahrer, aber der war eben, weißt du, der konnte den Berg hoch 230 Watt drücken, das hat gereicht, um auch mal irgendwo ein Podium zu fahren, aber auf der Flachen hat er auch bis 230 Watt gedrückt und wenn dann Staufi kommt mit 500 Watt neben ihm, dann ist er weg. David Atienza, aber der war ein lieber Kerl, aber oh, Scissors, Mann ey, was haben wir mal, schnell, da vorne ist Scissors, fahrt vorbei an dem.
Okay, Einsatz, Andi.
Überleg noch. Ich habe noch eine Sache. Wir haben das eben schon mal so grob angerissen. Du hast ja gesagt, du konntest nicht so richtig, aber hättest auch mal hier und da anders trainieren können oder so in der Richtung. Und Linus Gerdemann, Teamkollege von dir, ein ganz guter Freund von mir, wir haben uns mal irgendwann über dich unterhalten und da hat Linus gesagt, für mich war Jens Vogt der beste Rennfahrer aller Zeiten. Und er hat gesagt, ja, wenn Jens irgendwie so ein bisschen anderes Umfeld vielleicht gehabt hätte oder ja hier und da mal eine andere Einstellung, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, ne? Du hast eben gesagt, mir nur 1 Jahresverträge hinterher gejagt und so weiter. Nur ein kleines bisschen anders, wenn seine Karriere nur ein kleines bisschen anders verlaufen wäre, hätte noch viel mehr gewinnen können. Weil er einfach gesagt hat, er hat noch nie jemanden so erlebt, der so einen riesen Motor eben hat. Und so viel Energie auch und ja, vielleicht wäre es keine Tour de France gewesen, aber ich glaube mal so alles, was vielleicht keine 3 Wochen gedauert hätte, auch auf jedem Gebiet, ich habe mich auch gewundert, dass du nie so diese flämischen Rennen noch mehr gefahren bist oder so. Also aus heutiger Sicht, ne, der Radsport hat sich auch ein bisschen verändert, ich glaube, so jemanden wie dich da so gezielt eben einsetzen zu können, ne, wenn Fahrer 1, 2, 3 ihre Arbeit machen und dann kommt am Ende noch Jens Vogt, weil der kann immer weiterfahren, glaube ich, kommt das schon ganz gut hin. Und ich meine, um es jetzt mal ins Verhältnis zu setzen, für mich war Linus immer so mit Abstand der beste Fahrer, weil den konnte ich einfach abholen, da hat er 4 Wochen nicht trainiert, der hat mich trotzdem abgehängt. Ne? Also, und wenn der dann sagt, okay, bei Jens ging es mir ähnlich, dann...
Stark, das ist ein tolles Kompliment. Muss ich ihn doch nochmal anrufen heute Abend, ja gleich.
Dann hätte ich ihn hier geschickt.
Ja, genau.
Aber wer war denn für dich zum Beispiel so der Fahrer, wo du sagst, okay, das hat dich so krass beeindruckt, wie der drauftreten konnte? Fällt dir da jemand auch so ein? Oder?
Eigentlich zwei. Gib mir eine Minute Zeit. Jan Ulrich, den habe ich erlebt als jungen Amateur, wie der zu den Amateuren kam und mit 23 Weltmeister wurde. Ein Jahr waren wir Trainingslager, Höhentrainingslager in Südafrika und ich war nicht gut genug, Uli war noch zu jung und dann sind wir nicht in die Mannschaft gekommen. Also wir hatten da zwei Teams, also sechs Fahrer, Deutschland 1, Deutschland 2 und Uli und ich und noch ein Dritter, wir sind immer die Strecke Training gefahren. Also immer gleich morgens Frühstück um 7 und dann gleich um 8 Uhr los, weil wir ja im Training langsamer fahren als die im Rennen, damit wir rechtzeitig da sind. Und da hast du das Talent gesehen, ja, von Uli, schon in dem jungen Alter. Ja, wenn Uli in Form war, völlig ohne Wertung, wenn Uli in Form war, ist die Klasse aus jeder Pore seines Körpers getroffen. Der hat förmlich geleuchtet, schon mit 23. Du stehst am Parkplatz, in der Mitte vom Nirgendwo, und du siehst, wie er das Bein hebt, über den Sattel, um aufzusteigen. Und die Körperspannung, die Körperhaltung, die Definition im Muskel, und denkst, Scheiße, ist der gut. Und da erkennst du, so, das ist jetzt die Spitze. Das ist ganz schön weit oben. Alles, was dir danach hilft, ist da zu gucken, oh, da ist aber noch ein paar hinter mir zum Glück. Weil das ist so frustrierend. Kanzelara war ein ähnlicher Typ. Du denkst, puh, da komme ich nie hin. Ja, also Uli hat mich immer beeindruckt. Und der war auch so ein Typ, genau wie du mit Linus erzählt hast. Der trainiert einen Monat gar nichts. Dann erst auch noch in Brücke hängst du ihn ab. Nach 3 Tagen fährt er mit rüber und nach 6 Tagen gehst du fliegen. Es war unfassbar, das rohe, pure Potenzial, das Uli hatte. Und Andy Schleck war auch so einer. Aber ja, Andy halt, ne? Dann macht er da seinen Comeback und wir tun da nach Australien, fahren alle eine Woche früher, damit er vernünftig trainiert. Das hieß dann, wir wollen uns alle vorbereiten. Aber eigentlich war das nur eine Cover-Up-Operation, damit er da runterkommt und er da unten trainiert. Und dann war dann so ein Tag, wo gut trainiert, nächster Tag Ruhetag, dann meinte er, oh, Ruhetag, los, wir organisieren so einen Fishing-Trip. Wir also, okay, um 6 Uhr aufgestanden, um 7 waren wir am Wasser und waren Red Snapper, genau. Wir haben auch jeder 1 oder 2 gefangen, war auch sehr schön. Und ich dann so, okay, Jungs, ist Ruhetag, ich fahre ins Hotel zurück. Hab die abgeben zum Kochen dann, ne? Und Andy dann so, ja, ich gehe noch da nach an den Strand und dit und dat und so. Und nächsten Tag, haben wir trainieren. Und nach 2 Stunden dreht er um, sagt keinen Ton, verschwindet einfach. Ich dann zum Auto, ich sage, ey, wo ist denn Andy? Ja, dem ging es nicht gut. Wenn ich dann nach dem Training zu ihm anzimmer, sage ich, Andy, ich liebe dich wie meinen verdammten kleinen Bruder, aber du Idiot, wenn du am Ruhetag Halligalli machst, dann gibt es nur eine einzige Option. Du kommst jetzt nach dem Training und sagst, war heute 5 Stunden, ich war 6. Da kannst du nicht gestern Halligalli machen, angeln gehen und am Strand rumliegen und heute einen Schwanz einkneifen. Das geht nicht, das ist bescheuert. In 6 Monaten möchtest du, dass wir sterben würden auf dem Fahrrad. Da musst du auch ein bisschen uns das Gefühl geben, dass es auch funktionieren wird. Und dann war er natürlich erstmal sauer und meinte, Mann Jens, ey, du bist immer so ein Arschloch. So, dann kam er abends und meinte, Scheiße, hast ja recht, sagt er, du hast ja recht. Also Andy war, ich liebe ihn, ich würde für ihn durchs Feuer laufen. Andy war auch so ein unglaubliches Talent. Das war auch wie Magie mit dem. Also wenn er eine Tour gefahren ist, elegant wie Jacques Anquetil in seinen besten Zeiten immer. Also es war eine Ehre, mit dem in der Mannschaft zu sein. Manchmal schießt du morgens am Start und denkst, boah, hab ich ein Glück gehabt, dass ich mit dem fahren kann. Also die zwei waren für mich wirklich so Überflieger.
Ja, gutes Schlusswort.
Nichts mehr zuzufügen.
Nichts mehr, ne? Also hier, wenn wir alle zusammen da sind, haben wir natürlich als letzte Abschlusskategorie noch die Fragen von euch. Wer hat noch Fragen an Jens? Oder wem ist heute irgendwas aufgefallen, was er nochmal hinterfragen möchte? Irgendwas mit Tieren? Ja, ich muss jetzt natürlich hin. So, du bist der aus.
Hi, ich bin Michael aus Berlin. Und ich wollte dich fragen, Jens, was hat dich eigentlich dazu beeinflusst oder wer oder was hat dich dazu gebracht, Radprofi zu werden? Wann hast du so gesagt, okay, das ist der Punkt, du bist ja relativ spät vom Neoprofi zum Profi geworden. Also vielleicht aus heutiger Sicht, es gibt ja jetzt gute Fahrer, die Anfang 20 schon gut dabei sind. Du hast ja lange Zeit gegeben, du hast schon Familie, hast Druck da. Und wer oder was hat dich beeinflusst, wo du sagst, ich glaube an mich, ich schaffe das, ich werde es machen und ich gehe jetzt einfach den mutigen Schritt und probiere das immer noch, auch noch mit Mitte 20, jetzt nicht irgendwie ein Trainer zu werden oder irgendeine andere Karriere einzuschlagen, sondern ich probiere weiterhin Profi zu werden. Und vielleicht nochmal die zweite Frage, warum, was hat dich von den anderen unterschieden, dass du den Unterschied gemacht hast, besser als andere zu sein? Also du hast schon einen großen Motor erwähnt, aber gab es noch andere, vielleicht auch deine Einstellung oder so? Was siehst du in dir, was du mehr an Potenzial hattest als andere?
Die zweite Frage ist ein bisschen einfacher. Die erste Frage, also ich hatte ja gesagt, mit 24 war ich Amateur-Weltcupsieger. Da wäre ich kein Profi geworden. Es gab ja nur eine deutsche Mannschaft, Team Telekom. Und das hat irgendwie nie geklappt. Heute ist man froh, dass sie nicht da gewesen bin. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, ja, mit dem Wissen von heute. Aber damals wollte ich natürlich gerne dahin. Es hat nicht geklappt und habe auch irgendwie nie eine Chance gekriegt. So was wie Manager gab es aber noch nicht groß. Radsport war noch nicht so eine gut bezahlte Sportart. Dadurch gab es keinen Manager, gab auch weniger Geld zu verdienen. Und ich habe dann auch Bewerbungsmappen gemacht. Ich habe dann so einen Lebenslauf geschrieben, so meine Trainingspläne aufgeschrieben für die letzten ein, zwei Jahre zurück und mein Rennprogramm, Ergebnisse. Habe dort an der Sprachschule übersetzen lassen in korrektes Englisch, korrektes Französisch und habe das an die ersten 24 oder 22 Mannschaften der Weltrangliste geschickt und gesagt, bitte antwortet wenigstens, damit ich weiß, woran ich bin. Also ich wäre schon gerne früher Profi geworden, es ergab sich einfach nicht. Und als dann die Chance kam, eben meinte eben auch unter anderem meine Frau, meine Eltern, Freunde sagten, ja, mach das. Das ist jetzt, das ist die Chance, mach das. Nimm diese Chance mit beiden Händen und mach das Beste draus. Dann kannst du zumindest sagen, ich habe es probiert, ich war da, ich habe mal da die Fuß in die Tür gehabt. Wer weiß, wie es ausgeht. Konnte man damals noch nicht ganz so abschätzen. Ich glaube, was mich anders gemacht hat, ist, glaube ich, manchmal wollte ich es mehr als andere. Ich war, glaube ich, ein Stück hungriger oder entschlossener. Das, glaube ich, war ein Vorteil, den ich hatte. Und ich glaube tatsächlich, das Shut Up Lex Mantra, ich glaube, ich konnte tatsächlich recht gut mit Schmerz umgehen. Was ich mir oft gesagt habe, ist, okay, die sind auch nur Menschen. Wenn ich leide, die leiden bestimmt doppelt so viel. Wenn ich noch einmal fahre, dann sind sie weg. Und das hat tatsächlich auch manchmal funktioniert oder oft funktioniert.
So, ich will nicht so weit laufen. Hier geht's weiter.
Hi, grüß dich. Markus, auch aus Berlin. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich, glaube ich, in deinem Podcast gehört, dass du ja vor ganz kurzem den Wolf fotografiert hast, hier gleich in der Nähe von Berlin. Und ich bin auch ganz ab und zu da in der Gegend unterwegs, glaube ich, wo das passiert ist. Oben ein bisschen bei Spandau, glaube ich, in der Ecke. Woher wusstest du eigentlich, wo du die Kamera positionieren musstest, dass du den Wolf, ich glaube gar nicht nach so vielen Wochen, ich glaube nach 2 Wochen oder so hast du schon den Wolf vor der Kamera gehabt. Das würde mich mal interessieren, wie da deine Strategie war, die Kamera richtig zu positionieren.
Hast du eine fixe Kamera da?
Mein Sohn, einer meiner Söhne, Julian, der mag alles mögliche technische Gadgets. Und der hat 2 Wildkameras, die dann so mit so einem Bewegungsmelder auslösen, auch nachtsichtfähig sind. Und ich bin ja, wie ihr wisst, inzwischen auch an allen möglichen Tieren interessiert. Und da nennt sich Döberitzer Heide, wer Kinder hat, Karls Erdbeerhof. 1 Kilometer weiter weg von der Straße geht Döberitzer Heide los. Da laufen Wisente frei rum in einem umzäunten Gelände. 3 Zäune, weil Wisent, 1000 Kilo Fleisch. Das sind 3 Zäune, einer ist, ich glaube sogar 2 sind Elektro. Und alle 50 bis 100 Meter ist ein Durchlass für Wildschweine, Füchse und Rehe. Hirsche passen nicht durch, Rehe noch ja, aber alles was größer ist, passt nicht mehr durch. So, und das sind 22 Kilometer eine Runde. Da bin ich dann mehrmals gewandert und gelaufen und Rad gefahren drumherum und einen Plan gemacht. Und ich glaube, das nennt sich Wüste, dieses Teil. Da ist so ein kleiner Hügel mit einem runden Sitz, mit einer runden Sitzecke drauf. Und da ein Stück weiter ist ein Zaun, wo es offen ist. Und dann bin ich dann im Schnee dahin, habe Spuren gesucht. Bin, wenn es geregnet hat, der Boden feucht ist, habe Spuren gesucht. Ja, ich nehme das ernst, ihr könnt gerne lachen. Wenn meine Frau darüber lacht, sage ich immer, sei froh, Spatzel, dass mein Hobby ist. Stell dir vor, ich würde jeden Monat einen neuen Ferrari kaufen, weil ich Midlife-Crisis habe. Oder mir irgendwie eine enge Jeans mit Schrotlöcher drin kaufen. Nee, sei doch froh, dass ich nur Wölfe angucken gehe. Na, wisst ihr, ganz hip so. Nee, so. Und dann habe ich also echt einen Plan gemacht und gemeint, okay, da ist ein Durchgang und da sieht es mir so aus, weil viel Verkehr ist mit Wildschwein und Rehspuren und eben auch was große Hunde gewesen sein könnten oder eben die Wölfe. Und habe die Kamera da angebaut und dann 3-4 Tage da hängen lassen und habe tatsächlich dann auch Wölfe drauf gehabt. Nicht scharfe Bilder, aber eindeutig identifizierbar Wölfe. Inzwischen, glaube ich, haben die 11 Stück da und die erwarten auch die erste Abwanderbewegung, weil natürlich nicht genug Platz für alle da ist.
Ich finde es ultra gut. So, wo kann ich weitermachen? Hat noch jemand was?
Sieht nicht so aus, sonst hätte ich eine Wortmeldung.
Gut, keine Frage über den alten Osten, wo ich groß geworden bin. Haben noch alte Ossis hier? Ist jemand so alt, der ist noch im Osten geboren, außer mir?
Ja, ich...
Ein paar noch, okay, also, alles klar.
Also eigentlich war diese eine Frankreich-Frage schon so ausgelegt, so ein bisschen von Paul.
Aber da bist du nicht richtig drauf angesprungen, aber ist nicht so schlimm. Aber hier haben sie auch keine Anschlussfragen, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich weiß, wo du herkommst, dass das so bei den Mecklenburger...
Mir kam gerade noch so die Eingebung, du hast früher so dieses Geocaching
Geocaching gemacht. Jawohl.
Geocaching, ne? Jawohl. Da bist du manchmal während dem Etappenrennen, ja, weiß ich noch, habe ich dich morgens aus dem Hotel rausgehen sehen und dann habe ich dich während dem Rennen gefragt, was hast du eigentlich heute Morgen da gemacht? Und hast du gesagt, ja, ich habe da irgendwie noch so ein Ding gesucht.
Genau. Mache ich immer noch mit meinem Sohn zusammen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei, ich glaube, 1200 oder 1400 oder irgendwie haben wir inzwischen gefunden. Genau. Und habe auch tatsächlich ein Geocaching im Bundesland Deutschlands, also die Deutschland-Challenge auch abgeschlossen. Ja, auch genau, das machen wir auch noch. Geocaching, wer Kinder hat, eine tolle Sache. Du kriegst die Kinder auch bei Regen, bestätigen wir immer aus dem Haus. Weißt du, du willst ja nicht gesehen werden dabei und dann guckst du so heimlich. Und manchmal sind die, klassisch versteckt ist eine Telefonzelle. Da ist dann so ein kleiner Trittabsatz, wo du die Tasche rausstellen kannst. Und da unten drunter kleben die immer magnetisch. Und dann musst du natürlich den rausholen. Unterschreiben auf dem kleinen Blatt Papier, das da drin ist in der Box, und die Box wieder unten rankleben, ohne dass sich einer sieht und du dabei erwischt wirst. Also für die Kinder ist das immer toll, ist immer so. Und manchmal haben sie eine wunderschöne, tolle Kirche oder der älteste Baum Berlins hat einen Geocache oder so weiter, wo du auch Dinge entdeckt sind. Boah, hätte ich nie rausgefunden ohne Geocaching. Ist draußen, ist harmlos, ist eine tolle Sache.
Also ich denke, eine Antwort nochmal auf deine Frage, die zweite Frage heute, ist auch, was dich von anderen vielleicht unterschieden hat, ein ganzer Batzen mehr Energie als normale Menschen. Wer 6 Kinder hat, eine Profi-Radsportkarriere und noch so viele Hobbys außenrum, der hat auf jeden Fall mindestens doppelt so viel Energie wie im Quo der Bevölkerung. Ja, Jens, wie hat es dir denn heute im Besenwagen gefallen? So Besenwagen ja sonst irgendwie scheiße gewesen.
Richtig, genau. Besenwagen eigentlich eher schlechte Erinnerungen gehabt. Nicht allzu viele. Das war wunderbar. Ihr seid tolle Gesprächspartner gewesen. Wir hatten toll. Also ihr wart sehr geduldig mit mir.
Zuhörer.
Ihr wart sehr höflich mit mir. So. Das war großartig.
Ja. Giving und receiving, ne?
Genau. Wir können ja vielleicht in 10 Jahren, wenn ich 60 geworden bin, können wir noch reinmachen. Kannst du ja also gleich anfangen. Ja, gerade 60 geworden, der Jens, so direkt so, bah, noch mal einen reingeben.
Warte ab, ich habe wirklich Hoffnung, dass der NDR sich meldet. Und wir uns in so ein Boot setzen und ein Hecht fangen mit Heinz
bin
und
Horst. Dabei.
Das wäre der Hammer.
Ich habe trotzdem noch 2 Fragen.
Okay, es geht weiter.
Also, eine Frage ans Publikum. Wie steht es beim FC? FC Köln gegen Union Berlin gerade parallel.
Keine gefährliches Pflaster.
Keine Fußballer hier.
Nee, ist Berlin, wir sind keine Fußballstadt.
Ja, okay. Aber dann jetzt auch nochmal was anderes außer Radsport. Wir sind ja nicht nur der Radsport- und Angel-Podcast, sondern auch der Lauf-Podcast ab und zu. Du läufst am Sonntag Halbmarathon.
Genau, übermorgen. Berliner Halbmarathon.
Und?
Genau.
Wie sieht's aus? Was ist deine Ziel-Pace?
0-0, danke, danke.
0-0. Ich bin letztens gelaufen, man muss jemanden nützlich mit Guten verbinden. Also meine Frau, mein Vater hat ein E-Bike, das ist das allergrößte Geschenk, das ist so toll. Wir machen Fahrradtouren zusammen, meine Frau mit dem E-Bike, das ist super schön immer. Jedenfalls ich gelaufen, sie mit dem E-Bike von zu Hause zum Tierarzt, haben Zeckenhalsbänder für die Hunde und die Katze gekauft. Ich habe draußen das Fahrrad aufgepasst und dann sind wir wieder zurück. Meine Frau mit dem Fahrrad, ich gelaufen, die 14 Kilometer waren das. Ich glaube, ich kann mit Nummer auf der Brust eine 5 Minuten pro Kilometer Zeit kann ich, glaube ich, anpeilen. Das wäre dann eine 1,45. Das, glaube ich, ist mein Ziel.
Okay, jetzt der Experte Paul Voss, was sagst du dazu?
Hätte, ich hätte jetzt fast gewettet, dass es sogar noch schneller geht, aber...
Nicht mehr, ich bin 50. Also mein schnellster Halbmarathon war mal 1,28. Aber
du wirst es noch unterschreiben, dass man als ehemaliger Radprofi schon in der Lage ist... einmal sehr schnell laufen zu können. Jetzt nicht mit 50 vielleicht, aber als du mit 42 aufgehört hättest oder hast, wenn man die Nummer ranmacht, dann hättest du auf jeden Fall noch mal ein Stück schneller laufen können wahrscheinlich, oder? Sehr. Einfach zustimmen, das wäre jetzt wichtig.
Tut mir leid, Voss. Ich glaube tatsächlich, wir Radfahrer sind nicht fürs Laufen gemacht.
Nein, das sage ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, eine Liste auf Wikipedia oder irgendwo, da sind alle ehemaligen Profis, die schon mal Marathon gelaufen sind und da ist, glaube ich, keiner über 3 Stunden.
Also drei Stunden ist es, das ist aber eine Benchmark. Also die hätte ich mir nicht zugetraut.
Ich glaube, da sind alle vorbereitet, aber da ist keiner über 3 Stunden. Also wenn du mal einen Marathon läufst, damit du da auch aufgelistet bist, ja, so solltest du vielleicht noch.
Also ich habe tatsächlich schon 10 Marathons gelaufen, ohne Nummer, okay, nur gut, so dann, für mich alleine. Aber immer
stimmt,
so
das ist ein Jahr gemacht bei der
3:35 oder 4 Stunden, also normales Schlurftempo, so halt normal. Ja, jetzt kurz, das hast ja du während der Tour euch mal je pro Woche eingelaufen, genau.
Und dann kommentiert.
Genau.
Ja. Ich dachte, als du gefahren bist.
Also mein erster Marathon war in Kalifornien, da musste ich dann auch irgendwann um 10 herum kommentieren. Ich also, okay, hier ist der Plan. Ich war damals mit so einem Fitnessuhrenhersteller zusammen und die meinte, du musst morgen 40.000 Schritte. Ich so, naja, ich brauche 10.000 Schritte für 10 Kilometer, dann kann ich Marathon laufen. So, ich also mir was zu essen gekauft, Wecker 5:15 Uhr, so ein Instant-Kaffee im Hotel, weißt du, so ein komisches Schrotthotel. Habe mein Müsli gegessen und dann war ich, glaube ich, 5:30 Uhr da an dem Parkplatz, altes Flussbett, habe das Auto geparkt, 5 Kilometer da lang gelaufen, zurück zum Auto. Auto aufgemacht, Schluck getrunken, Auto zugemacht, 5 Kilometer da lang, 5 Kilometer zurück zum Auto, halbe Banane, eine Cola und dasselbe nochmal. Ich war ja alleine, ich musste ja gucken, du kannst ja nicht mit 10 Liter Wasser loslaufen.
Du bist schon richtig schmerzfrei, was das angeht. Du hast ja auch Everesting auf dem OM Kuhnrad gemacht, auf dem Teufelsberg.
Oh ja.
Also ich meine, du bist einfach schon zu haben für solche.
Ich habe noch ein Projekt, aber das ist immer noch so in der Schwebe.
Auch sowas in die Richtung, ne?
Ja.
Okay.
Sehr gut.
Ich bin durch.
Okay. Alles klar. Es wird Zeit, sich zu bedanken an alle, die da waren. Vor allem Jens, aber auch jeder andere. War schön mit euch.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.